Marco.
Polo.
Marco. Oh, ja. Marco ist heute nicht da. Normalerweise beginnen wir diesen Podcast immer mit Eve oder Marco. Und dann stellen wir uns irgendeine Frage, die ein Übergang ist zur tatsächlichen Episode. Und Marco ist heute nicht da. Deswegen beantworte ich sie mir selbst. Marco. Oh, du wurdest gebissen. Okay, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Nerd und Kultur. Ich bin heute ohne meinen Podcast-Partner, der ist nämlich im verdienten Urlaub und soll das genießen. Das heißt, Marco, hör den Podcast doch einfach die Woche drauf, du musst nicht arbeiten. Ich habe mir aber wirklich würdige Vertretung gefunden, gerade für das Thema. Das ist ein Thema, bei dem Marco nicht so drin ist, aber ich habe drauf gepocht. Dazu muss es einen Podcast geben. Ich bin Trooper, das wisst ihr, wenn ihr Moviepilot guckt oder auch ab und zu hört bei Streamgestöber, was ein super Übergang ist zu meinem Gast. Ich habe heute nämlich Max von Moviepilot da und wir reden über The Walking Dead, The Ones Who Live. Eins der Serienereignisse des Jahres, auf das zumindest die kleine Hardcore Walking Dead Fan Community sehr gespannt war und die kommt ja auch mit einem Hype, denn das Ding ist ja schon aufgebaut und aufgebaut worden seit Jahren. Und herzlich willkommen hier bei Nerd und Kultur, Max.
Danke für die Einladung. Sonst, wenn es um Walking Dead geht, bist du sonst immer bei mir im Streamgestöber schon zu Gast gewesen ein paar Mal. Ich bei dir im Livestream und jetzt auch mal darf ich bei dir im Podcast dabei sein.
Ja, ich könnte mir auch niemand Besseren vorstellen, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben keine Podcast gemacht hier zu Daryl Dixon, wir haben keine Podcast gemacht zu Dead City, aber
die könnt ihr dann bei Streamgestöber nachholen. Da genau. Habe ich nämlich mit Sebastian auch drüber gesprochen, über die beiden Spin-Offs.
Hört da mal gerne rein, klickt euch durch bei Streamgestöber. Ich war auch schon ab und zu, ich war lange nicht mehr bei euch, aber freue mich auch immer.
Als The Walking Dead noch lief, da warst du zu Gast.
Genau, aber ich gucke auch andere Sachen außer The Walking Dead. Fairness halber, ich bin auch eher der Filmemensch als Serienmensch. Deswegen, zu Filmen habe ich immer stärkere Meinungen, weil du bist ja so ein richtiger Serienfreak. Also, ja. Muss man sagen, du guckst, ich sehe das immer, wie viele Serien pro Jahr?
Na, also, ich rechne in Staffeln, das sind schon so zwischen 250 und 300 Staffeln im Jahr.
Noch einmal bitte, wie viel?
250 bis 300 Staffeln.
Ich habe 52 bis 300, das ist ja ein großer Gap, aber nein, 250 bis 300 Staffeln pro Jahr. Wie kannst du dir das alles, kannst du das alles merken, was du da schaust?
Ich habe eine schöne, schlaue Excel-Tabelle dafür extra, sonst würde ich das auch, habe ich in einer Woche schon vergessen, was ich letzte Woche geguckt habe.
Boah, ich dachte, ich guck sehr viele Filme, muss ich sagen. Ich gucke gefühlt jeden Tag einen Film.
Das schaffe ich zum Beispiel nicht.
Ja. Muss ich sagen, ich gucke wirklich fast jeden Tag einen Film. Also entweder für die Arbeit oder halt auch in meiner Freizeit. Ich gucke gerade einfach privat zu Hause. Das allererste Mal wird mir gerade The Office gezeigt. Mhm. Finde ich ziemlich geil. Da bin ich ja echt der krasseste Spätzünder ever. Aber das ist für mich so eine Comfort-Food-Serie. Und weil es jetzt das jetzt auf Disney Plus gibt und ich ein Riesenfan früher davon war und wollte wissen, ob das immer noch so cool ist. Und die Antwort ist ja, ist Malcolm in the Middle. Ich finde, das hat so einen eigenen Humor. Das hat so einen eigenen genialen Humor. Weißt du, du und ich, wir waren ja auch begeistert von WandaVision damals, ja. Als es lief. Und ich finde, Malcolm in the Middle ist so brillant geschrieben, das war der einzige Humor, den sie auch nicht einfangen konnten. Die haben es probiert und die
haben. Nur das Intro.
Das Intro.
Das Intro haben sie zumindest.
Und selbst die Cutaways, aber das Writing war nicht da. So, die anderen Sachen haben sie ganz gut sogar von Aufbau von dem Witz und der Punchline gebracht, aber Malcolm ist so einzigartig. Es ist so ein bisschen wie ein lebendig gewordener Cartoon. Mhm. Und das finde ich großartig. Ich finde die Ideen, die sie haben. Die Serie kriegt nicht genügend Credits, muss ich sagen.
Eine der wenigen Serien, bei dem ich auch sage, bitte niemals ein Revival.
Mm-mm. Also es ist so lustig. Ich habe vergessen, wie lustig das ist. Und auch wie kreativ es ist. Ich mag es ja voll gerne, wenn man mit Humor und Ideen und Setup und Payoff von einem Gag gut spielt. Ich finde, keine Serie spielt sonst so gut damit wie It's Always Sunny in Philadelphia. Aber Malcolm ist natürlich eine ganz andere Art von Humor. Aber die machen das echt gut. Deswegen, nichts als Liebe geht raus. Aber wir sind heute nicht hier, um über Comedy zu sprechen. Wir sprechen über die Antithese zu Comedy. Wir sprechen über The Walking Dead. Max, wie stehen wir denn zu The Walking Dead?
The Walking Dead begleitet uns schon sehr lange, seit 2010. Ich bin von Anfang an dabei, damals von der ersten Staffel an. War total fasziniert. Es war wirklich was Neues, so eine Horrorserie, so richtig so eine Mainstream-Horrorserie. Da gab es halt nicht so viel davor. Buffy, wenn man das noch als Horror zum Horror zählen kann. Aber halt The Walking Dead hat halt wirklich, auch so was so Effekte angeht, echt so viel Vorarbeit geleistet. Und ja, dann haben wir irgendwann ab Staffel 8 auch gemeinsam über The Walking Dead gesprochen.
Das stimmt. Wir hatten damals die Movie-Pilot-Livestreams, die haben wir richtig regelmäßig durchgezogen. Das war, als dieser Negan-Krieg losging.
Genau.
Ja. Also Staffel 7 war ja die Negan-Unterdrückung und Staffel 8 war der Negan-Krieg. Das waren ja auch, das ist auch ein gutes Stichwort, weil ich glaube, nach dem Staffel 8-Finale ist Marco endgültig ausgestiegen. Was ich ihm auch nicht übel nehme, weil Staffel 8 war für mich so das Schlusslicht von The Walking Dead. Das war für mich die schwächste Staffel.
Für mich war die schwächste tatsächlich Staffel 7 und ich hatte echt überlegt, ob ich danach noch weiter gucken soll. Und danke, Yves. Dank dir, dass du mich vor die Kamera gezogen hast. Deswegen habe ich die Serie weitergeguckt und ich glaube auch einfach, dass wir so viel darüber gesprochen haben, über die Serie.
Wir haben auch gebondet. Wir sind ja richtig gute Buddies geworden, auch durch The Walking Dead, auch zusammen mit Andrea. Also für mich hat The Walking Dead nochmal einen ganz anderen Stellenwert. Ich kann da auch, muss ich sagen, ich bin da unfassbar subjektiv. Ich kann da echt über Schwächen drüber hinwegsehen, weil ich sag's immer, ich glaube, ich wäre nicht da, wo ich bin mit Moviepilot ohne The Walking Dead gewesen. Das war so der Startschuss. Das sind auch bis heute die krassesten, ich nenne die mal die Moviepilot-Ultras, sind die, die sich noch dran erinnern können, wo wir damals gestreamt haben.
Und damals.
Ja, es ist damals. Sorry, das ist 2017 gewesen, also das sind ja mittlerweile schon 7 Jahre her.
Stimmt, bei Ricks Ausstieg war 2018.
Genau.
Ja, dann war es 2017, ja.
Und wir waren auch zwischen Staffel 8 und 9, meine ich, war ich mit Sebastian, haben wir sogar vom Social Team hier begleitet, waren wir auf der Walker Stalker.
Ich erinnere mich, ja.
Ja, und das war total verrückt, weil das war das erste Mal, dass Sebastian und ich irgendwo waren und wirklich erkannt worden sind, weil da sind halt diese Walking Dead Ultras und das liebe ich ja an Fankultur total gerne. Ich meine, heutzutage wird auch gerne mal auf Fankultur eingeprügelt, aber das war so das Positivste, was ich hatte von Fankultur und zwar die leben das. Also ich habe da eine ältere Dame gesehen, ich weiß nicht, wie alt sie ist, aber ich schätze mal so 10, 15 Jahre älter als ich, die das lebt und liebt und die hatte Miniaturen nachgebaut von diversen Sets aus The Walking Dead. Also das Gefängnis hat sie nachgebaut.
So kleine Dioramen.
Genau, Dioramen. The Sanctuary. Und ich fand das ja unglaublich. Also und nicht mal, um damit Geld zu machen. Nee, das war einfach on display. Also sie wollte zeigen und engagen mit anderen Fans, die das auch so lieben. Und das war total wunderbar. Ich habe meiner Mom, die übrigens auch mit mir immer The Walking Dead guckt, ich zeige ihr gerade Daryl Dixon.
Mhm.
Finde sie gut. Sie ist aber ein Hardcore-Negan-Fan, muss ich sagen.
Das heißt, sie hat auch Dead City schon gesehen.
Dead City hat sie gesehen und Negan, ich glaube, Jeffrey Dean Morgan findet sie auch sehr attraktiv. Muss ich einfach, aber das tun viele. Ich habe ja auch damals so eine kleine Sockenpuppe von Negan mitgebracht, von der Walker Stalker, muss ich sagen. Grüße gehen raus, Mama. Und deswegen, Walking Dead bedeutet mir eine Menge, was so witzig ist, weil ich wusste damals, als es gestartet ist, das ist ja an Halloween 2010 gestartet in Amerika.
Oktober 2010 war das.
Genau, ich glaube, es war direkt in der Halloween-Nacht.
Hm.
Ja, und ich wusste nicht, dass das auf Comics basiert. Wusste ich wirklich nicht. Ich dachte, eine Zombie-Serie, das klingt scheiße. Und ich hatte damals noch einen Blog. Das war noch lange vor Moviepilot. Das hatte damals so einen Filmserienblog, wo ich Kritiken geschrieben habe. Und
da gab's vorab dieses eine Promobild immer nur von diesem einen Walker, von dieser Walker-Frau in der ersten Folge.
Bicycle Girl,
genau.
Bicycle Girl. Und
das war das Einzige, was ich von dieser Serie vorab immer nur gesehen habe. Dachte, geil, das muss ich sehen, wenn das kommt.
Und ich dachte, das wird blöd. Und ich hab's tatsächlich mir geholt. Und das von der Badewanne aus geguckt. Und da habe ich mir aber darauf eingestellt, das wird jetzt richtig Dreck. Das wird jetzt richtig Kacke. Im besten Fall Trash.
Und dann war es geil.
Es war so gut. Weißt du, ich hatte schon, man hat ja manchmal, ob man es will oder nicht, das weißt du selbst, in diesem Metier hat man eine vorgefertigte Meinung. Wenn du in irgendwas reingehst, da denkst du dir schon,
Frank Darabont macht jetzt Serien, der Arme.
Ja. Irgendwie hat man bei bestimmten Sachen eine vorgefertigte Meinung. Manchmal wird die sogar noch untertroffen. Manchmal sagt man, okay, ich lag komplett falsch und manchmal trifft es genau Faust aufs Auge. Also Madame Web ist zum Beispiel genau das gewesen, was ich gedacht habe, was es sein würde. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so viel lachen kann. Also ich kann dem Film was abgewinnen auf eine...
Ich hätte nicht gedacht, dass du Madame Web noch in einen The Walking Dead Podcast mit reinbringen kannst.
Hätte ich auch nicht. Aber ja, ich habe das total genossen und ich hätte nicht gedacht, erstens, wie geil die praktischen Effekte ausschauen und dieses ja. Make-up. Das ist ja hier Greg Nicotera, eine Horrorlegende, der das bastelt. Aber was mich damals in der ersten Episode schon so gecatcht hat, war das Drama. Also, da gibt's.
War dieses Dilemma mit Morgans Frau, das ist die erste Folge gewesen.
Das ist bis heute Lenny James, der ja wirklich nur eine kurze Rolle eigentlich hatte in der ersten Episode, dass ich mit einer Nebenfigur so mitleiden konnte, dass es mich wirklich ins Mark getroffen hat, wenn er immer wieder auf sie zielt, aber es nicht kann, weil er liebt sie so sehr, dabei ist es gar nicht mehr sie, sondern nur noch so eine Hülle. Die aussieht wie sie und ey, das hat weh. Und der Junge, der dem er auch noch sagt, geh aufs Zimmer und halt dir die Ohren zu oder so. Ich will nicht, dass du es. Es hat mich so getroffen, dass ich danach alles weggebinged habe.
Und dann kam halt am Ende auf der ersten Folge auch noch dieser Moment. Diese riesigen Zombie-Massen in Atlanta, wo er sich in dem Tank da versteckt.
Ich muss dazu sagen, davor war mein Lieblings-Zombie-Film immer das Dawn of the Dead Remake tatsächlich. Ich mag das total gerne. Man kann über Zack Snyder sagen, was man will, aber dieses Remake ist echt stark. So, weil es auch so das trifft, was Zombie-Stories sein sollten. Und zwar, Zombies sind eklig und gruselig, aber die Menschen stehen so ein bisschen im Vordergrund und das Drama und der Mix aus, du hast die Freiheit, weil die Welt gehört dir, aber du hast auch die endgültige Bedrohung, weil die Welt... Es ist nur noch voll von Grusel und Mord und Totschlag. Und ich finde, die haben da den perfekten Mix gehabt in diesem Film. Ich finde den ja bis heute total super. Falls ihr den nicht gesehen habt, ist jetzt nicht so viel sozialpolitische Kritik drin wie bei George R. Romero, aber ich mag den echt gerne.
Ich konnte als junger Jugendlicher, ich habe alles mögliche an Horror geguckt, aber ich konnte keine Zombie-Filme gucken. Das hat mich echt in Mark und Bein jedes Mal erschüttert und gekribbelt. Also ich habe so einen Ekel gehabt vor Zombies. Krass. Ich kann es auch heute nicht mehr so richtig nachvollziehen, aber mein Körper hat sich wirklich dagegen gewehrt, Zombiefilme zu gucken. Na, aber irgendwann...
Jetzt sind wir eh abgestumpft.
Nee,
bei mir war das so mit Puppen. Chucky, Grusel ohne Ende. Slappy aus Gänsehaut.
Oh ja, Slappy.
Ging gar nicht. So, das ist so meine Urangst.
Ich hatte als Kind, da lief nachts bei Premiere, glaube ich, noch Tales from the Crypt. Und da habe ich mal vergessen, den Fernseher auszumachen, bin nachts wach geworden, habe diesen Cryptkeeper gesehen.
Und den habe ich aber geliebt.
Ich habe Albträume, wochenlang habe ich Albträume gehabt von diesem Cryptkeeper.
Liebe ich den Typen. Also Tales from the Crypt und ich liebe die Danny Elfman Musik dazu übrigens. Und es gab sogar Tales from the Cryptkeeper für Kids.
An die erinnere ich mich.
Die war auch super. Aber ja, ihr merkt es schon, The Walking Dead und generell Horror beschäftigt Leute wie Max und mich sehr. Ich meine, wir haben ja auch, und da bist du ja auch immer gern eingeladen, wir haben ja die Tradition auf Moviepilot YouTube gestartet, eine Halloween-Show zu haben, die uns auch sehr wichtig ist, Halloween-Content. Und du bist eh so mein To-Go-Horror-Mensch. Und ich sehe das auch immer gerne auf Instagram, was du so im Oktober machst, wenn du postest so dein 31 Days of Horror. Das haben wir beide jetzt auch schon, glaube ich, ein Weilchen nicht mehr so aktiv gemacht wie noch vor ein paar Jahren.
Ja.
Aber ja, deswegen war es wichtig, dass du hier bist. Aber so viel zu The Walking Dead. The Walking Dead hat eine lange Historie, 11 Staffeln. Mit Ups, mit Downs, mit wieder
177 Folgen.
Ja, mit wieder Downs, mit so vielen Figuren, die kommen und gehen. Es ist ja wirklich Game of Thrones wird häufig unterstellt, so Amok zu laufen, was Figuren angeht, die man liebt. Also ich finde The Walking Dead ist da krasser.
Staffel 3 vor allem.
Ja.
Da sind ja links und rechts.
Ja, nicht nur das. Also wenn ich so überlege, am Ende von Game of Thrones, ja, gab es in der finalen Season von Game of Thrones gab es, glaube ich, noch 10 Figuren aus Staffel 1. Im Finale von The Walking Dead gibt es 2.
Carol.
Und Daryl.
Und Daryl. Und Rick offscreen.
Yeah, ja, aber so richtig, Carol und Daryl.
Ja.
Und Norman Reedus und Melissa McBride waren in Season 1 nicht mal in den Opening Credits. Das heißt, genau genommen sind das Season 2 Regulars.
Du könntest ja eigentlich auch Judith noch mitzählen. Mhm. Die war ja schon gezeugt in der ersten Staffel.
Stimmt.
Judith nee,
war es nicht in der zweiten erst so, dass sie richtig schwanger wurde? In der zweiten kam der Schwangerschaftstest.
Ja, stimmt.
Ja. Und damals, so gegen Staffel 6, wo wir alle dachten, The Walking Dead ist so unstoppable, das war, glaube ich, so die erfolgreichste Zeit, weil Staffel 5 ist ja unter Walking Dead-Fans so immer in den Top 3, wird die bezeichnet, dachte man sich, das wird jetzt mehr als nur The Walking Dead. Und dann gab es so Webisodes.
Oh, stimmt, die Red Machete.
Genau. Und dann hat man auch an Spin-off sich herangewagt, Fear the Walking Dead, das überhaupt keinerlei Vorlage hat, so gar nicht. Was ein guter Übergang ist zu Spin-offs damals im Vergleich mit Spin-offs heute. Weil The Walking Dead ist ja mittlerweile eine Maschine geworden. Es ist ja so ein kleines, nicht kann ich Cinematic Universe sagen, weil es ja nichts mit Kino zu tun hat. Aber Serien-Universe auf jeden Fall. Und ich glaube, so die ersten Spin-offs, die wir hatten, waren Fear the Walking Dead.
Und das war's dann.
World Beyond.
Ja, das kam später.
Ja, ein bisschen später. Und Tales from the Walking Dead. Das sind so, glaube ich, die drei, die wir noch in die Damals-Kategorie hauen können.
Die vor dem Serienende gespielt
genau.
haben.
Genau. Ja. Wie stehst denn du so zu diesem Universumsausbau und den Spin-offs?
Tatsächlich, am Anfang haben mich die überhaupt nicht interessiert. Mhm. Also Fear the Walking Dead habe ich lange komplett ignoriert gehabt. Erst als dann die vierte Staffel angekündigt wurde und alle diese dritte Staffel davor so gehypt haben, muss ich vielleicht jetzt doch endlich mal anfangen. Und dann wurde sie dann aber auch zu einem Legacy-Sequel dann umgebaut nachher in Staffel 4. Aber jetzt, auch weil wir halt so viel über The Walking Dead gesprochen haben und als Komplettist muss ich dann jetzt im Nachhinein auch alles davon gucken. Ja, aber ich fand sie jetzt nicht alle so prickelnd. Also Fear the Walking Dead ist so eine toxische Beziehung. Mal war die Serie richtig gut, vor allem so in den ersten Staffeln. Dann wurde sie schlechter. Dann kam Staffel 6. Die haben wir beide auch mal im Streamgestöber-Podcast groß gehypt. Endlich wird Fear the Walking Dead wieder gut. Und dann ging es wieder bergab. Also es ist ein Auf und Ab bei dieser Serie.
Ja, da hat man auch am meisten den Showrunner-Wechsel angemerkt, finde ich. So krass wie nicht bei The Walking Dead, weil
aber selbst die beiden Showrunner, die die Serie in Staffel 4 übernommen haben, haben mal richtig gute Staffeln gehabt und dann richtig schlecht. Also
das stimmt, aber selbst deren gute Staffel, die waren ein bisschen Comic-mäßiger, was ich damit meine. Die waren ein bisschen.
Ja, diese Western-Staffel, ja.
Ja, die waren Western, die waren genremäßig, aber die ersten drei Seasons, die hatten sowas extrem grounded. Also da hatte ich das Gefühl, das war so The Walking Dead in noch realistischer, weil da.
Meinst du, dass man Zombie-Hirne als Drogen zu sich nimmt, ist grounded genug?
Ein paar blöde Ideen gibt's immer, aber ich fand zum Beispiel die Idee mit Wasserknappheit ziemlich stark. Oder generell Ressourcenknappheit, das ist sowas, was kaum mehr thematisiert wird bei The Walking Dead. Also da gab's so viele Sachen und auch dieser Anfang der Apokalypse. Und deswegen, weil es noch so ein bisschen näher dran an unserer Welt war, und zwar die Anfänge, dass wir noch mit einem Bein in der Welt sind, in der wir gerade leben. Das fand ich so mega spannend, ehrlich gesagt. Auch der Wechsel in eine Großstadt, anfangs Kalifornien. Dann waren wir waren in Los Angeles und dann waren wir irgendwann in Mexiko. Das fand ich auch einen netten Einfall, wie auch unterschiedliche Kulturen mit dieser Plage da umgehen. Hat mir Spaß, obwohl es auch echt viel geklaut war. Also Season 2, nette Community nimmt uns auf, oh, ein Keller voller Walker. Ich so, warte mal, ist das Herschel? Also so ein bisschen ist da schon viel drin. Aber das waren die Spin-offs damals. Ich habe ja Tales from the Walking Dead nie gesehen. Also nur eine Episode war so.
Also es gibt eine. Also es sind so komplett neue Geschichten, die jeweils abgeschlossen sind und auch in verschiedenen Zeiten in der Apokalypse spielen. Aber eine ist richtig gut und das ist die mit Alpha, die dann nochmal Samantha Morton zurückbringt für eine Folge, die aber leider auch nicht abgeschlossen ist, die Folge. Die wirkt so wie so ein Pilot zu einem Spin-off eigentlich.
Das ist ja doof.
Das ist ganz interessant.
Können die das ganz gut? Ich fand ja diese Negan-Origin-Story ziemlich geil.
Hier ist Negan.
Also gerade in diesen Extra-Episoden, die ja alle nicht gut waren.
Die Carol kocht Suppe.
Ja, und sucht eine Maus. Und dann ist da auf einmal diese Negan-Story und trifft einen und ist gut geschrieben und gut gespielt und gibt diesem Typen noch ein bisschen mehr Menschlichkeit. Fand ich sehr stark. Ich weiß, dazu haben wir damals einen Stream gemacht, zu fünft. Also mit Andrea und Sebastian, weil die uns sehr getroffen hatte, die Folge. Wie gesagt, dazu müssen wir was machen. So, wir machen keinen Stream zu Carol kocht. Weil, was willst du da reden? Da kannst du ja nicht mal 10 Minuten füllen. World Beyond, war so das, die Show ist entstanden in diesem Fahrwasser mit Ricks Abgang.
Genau.
Weil Rick Grimes, das Gesicht der Serie, hat die Show verlassen in der 9. Staffel, Folge 5.
November 2018.
Ja, unfassbare Episode. Auch so ein Meilenstein in The Walking Dead, wo wir uns dachten, stirbt er nicht. Und die haben so einen Cop-Out gefunden. Er verlässt die Show, ist aber lebendig, wird verschleppt und die Figuren wissen es nicht. Außer eine mysteriöse Jadis, die ja immer so ein bisschen mysteriös war, aber er ist weg. Und dann und wir wussten ja durch Fear the Walking Dead und durch The Walking Dead, dass es da eine ominöse Gruppe gibt.
Die Hubschrauber, die immer mal wieder durchs Bild fliegen. Ja.
Genau, und die auch irgendwelche Akten bei sich haben. Sieht ein bisschen aus wie die X-Akten. Dieser Vergleich, der wird sich durchziehen. Und merkwürdige Symbole. Und die scheinen halt mehr zu wissen über die Apokalypse und über das, was eventuell noch existiert an Regierungen, als unsere Figuren. Und dann hat sich das so angefühlt, als hätten wir bis dato The Walk, immer wenn die da waren, hat sich das so angefühlt, wie der Spruch von Tilda Swinton aus Doctor Strange, du hast die Welt bisher nur durch ein Schlüsselloch beobachtet, aber ich mach die Tür auf. Und so, da Motto, all diese großen Kämpfe, sei es Negan, die Whisperers, das ist nur so ein Mikrokosmos, aber das Makro, das sind diese Gruppen. Mhm. Und das fand ich spannend. Und dann kam World Beyond raus. Und
alle dachten, geil, die erklärt uns jetzt endlich, was mit Rick Grimes passiert ist.
Ja, oder zumindest, ich dachte, wir haben da diesen Sci-Fi-Angle. Also da gehen wir so richtig in das Wissenschaftliche der Walker rein oder irgendwas. So, was weiß ich, so ein Spionage-Thriller oder Armee-Story, irgendwas. Es war einfach stinkend langweilig. Also ich kann sich aber sagen, ich habe mich noch nie so bei einer größeren Serie gelangweilt.
Ich fand den Angle eigentlich ganz interessant am Anfang, dass sie sagen, wir versuchen mal jetzt nicht einfach noch das Gleiche nochmal jetzt als dritte Serie zu machen, sondern wir machen mal ein Genre-Experiment und erzählen jetzt The Walking Dead-Serie als Coming-of-Age-Serie, so Coming-of-Age in der Postapokalypse. Das klang eigentlich theoretisch
kann gut sein,
ganz cool.
Ich meine, ich finde es ja bis heute stark, dass sie generell mit Kindern gute Ideen hatten bei The Walking Dead. Da gibt es ja diese eine Folge mit Look at the Flowers.
Oh ja.
Ja, oder auch Carls Entwicklung eigentlich, dass der damit groß wird in dieser Welt. Er wächst anders auf, als sein Papa und seine Mama aufgewachsen sind. Und der kann sich diese Privilegien einer normalen Kindheit nicht leisten. Und das ist spannend. Aber ich fand, World Beyond war...
Wenn du eine Hauptfigur Hope nennst und sie dann auch noch als letzte Hoffnung der Menschheit deklarierst. Heieiei.
Das habe ich schon wieder vergessen, ne?
Ja.
Also ich weiß nur, dass jeder Charakter immer endlose Monologe gehalten haben, die unauthentisch waren. Es waren einfach wirklich, es waren halbe Gedichte. Und
ich glaube, was der Serie das Genick gebrochen hat, ist einfach die Erwartungshaltung gewesen. Die haben halt dieses große CRM aufgebaut und wir dachten, wir kriegen jetzt endlich Antworten, aber sie gab es halt nicht. Und das war immer nur so ein Anfüttern, aber nie wirklich Antworten liefern.
Ja, und damit lügt dich auch der Titel an, weil World Beyond sagt dir ja gerade, suggeriert dir, das ist die Welt, die darüber hinausgeht. Und das war es ja gar nicht.
Nee. Und selbst auch die Stars haben in Interviews immer so damit gespielt, so vielleicht kommt Rick ja vor in der Serie.
Ja, um Einschaltquoten zu generieren.
Mhm.
Aber
das war Rickbaiting.
Ja, das war sehr gut. Ja, oh, cooles Wort. Ist das ein gängiger Term in der Community?
Von mir jetzt, ja.
Okay, gut. Ich fand es auf jeden Fall stinkend langweilig. Ich bin auch irgendwann ausgecheckt. Ich habe das nicht ertragen. So, ich weiß noch, jeden Freitag habe ich mit Sebastian World Beyond und The Mandalorian Season 2 geschaut. Und es war einfach so ein Kontrastprogramm. Das eine hat mich echt interessiert und das andere wurde von, ich habe immer gebetet, bitte macht irgendwas. Irgendwas dann, oh, ihr seid in einem Museum und lauft rum. Die ganze Folge. Oh, Kinder laufen durch den Wald. Ich ertrage es nicht. Es war wirklich schlimm.
Wir spielen jetzt Monopoly.
Ey, es war furchtbar. Es war wirklich furchtbar. Aber The Walking Dead, die Mutterserie, hat ja ihren Abschluss gefunden. Und dazu haben wir auch eine Riesenshow gemacht beim Moviepilot. Nach 11 Seasons ist es vorbei, Fragezeichen. Also diese Story wurde beendet, aber gleichzeitig war sie auch der Beginn, die neuen Spin-Offs-Türen zu öffnen. Daryl Dixon ist mit einem Bike weggefahren. Wir wussten, den sehen wir das nächste Mal in Frankreich wieder.
Stimmt, das war schon bekannt, ja.
Genau, das ist also ganz komisch.
Wir wussten, Maggie und Negan sehen wir wieder.
In New York, das wussten wir auch. Also wir wussten, okay, wir gehen jetzt auch nicht nur, machen wir mit Figuren weiter, aber wir gehen halt auch an andere Ecken auf der Welt. Und spätestens die letzte Montage der Episode, der finalen Episode hat uns gezeigt, Rick, der ist ja in Staffel 9 ausgestiegen und Michonne Mitte Staffel 10, um ihn zu suchen, weil sie die eine Figur ist, die weiß, er ist da draußen. Sie hat ja dann so ihre Episode gehabt, wo sie seine Stiefel gefunden hat, so ein komisches Smartphone mit einer Zeichnung drauf. Und nachdem The Walking Dead auch noch Michonne verloren hat, finde ich, hat es der Serie geschadet. Wir waren ja begeistert, wie gut die das hinkriegen ohne Rick. Überraschend, weil dadurch wurde das Ensemble mehr gefordert. Aber
trotzdem war Michonne trotzdem noch so der Anker auch der Geschichte.
Sie war der Leader. Ja. The Walking Dead braucht eine Anführungsfigur. Und die anderen sind einfach so geschrieben, dass sie das nicht können. Also Daryl Dixon ist ein super Charakter.
Ist aber ein Supporting Player.
Ja, er ist ein super Badass und er kann sogar auch seine eigene Serie stemmen. Aber er ist kein Anführer, das ist er einfach nicht. Carol genauso. Carol ist keine Anführerin. Sie ist auch eher so ein Einzel-Ding. Deswegen, sie funktioniert auch gut im Team mit Daryl, aber sie ist eher kleine Teamdynamik. Sie ist keine Anführerin. Maggie ist eine Anführerin, aber nicht von...
Die war ja auch weg dann.
Ja, die kam ja zum Glück wieder. Das hat die Serie auch voll gebraucht. Ja. Aber selbst ihre Art anzuführen, passt nicht in das rein, wie Rick und Michonne das gehandelt haben. Weil die beiden fühlten sich halt wirklich irgendwann an wie die Eltern. Von, finde ich auch vom Rest vom Cast, wirklich. So reden die ja sogar. Die sagen, Norman Reed ist unser Sohn und so. Und Danai Gurira war ganz klar die Mama und Rick war ganz klar der Papa.
Mama schon.
Genau. Und als Rick weg war, hatten wir ja zumindest noch die Mama. Aber jetzt waren wir quasi ohne Eltern. So ein bisschen wie Judith und RJ.
Ja, die waren auch ohne Eltern.
Genau. Und
hatten Daryl dafür. Hatten das Daryl. War aber auch ein schöner Plot.
Ja, generell, Daryl wurde, mit dem haben die super Sachen gemacht. Also Norman Reedus ist...
Als alleinerziehender Vater, der hart arbeiten geht beim Militär und am Ende der Serie lässt er die Kinder zurück.
Mhm. Um Rick zu suchen. Was uns ja dazu führt, dass wir Rick endlich gesehen haben. Wir haben gehofft, sieht man den im Finale? Ja, wir sehen es.
Das war ja wirklich jahrelang auch ein Bang, ob das wirklich überhaupt passiert. Ja. Als er ausgestiegen ist, wurden 3 Filme direkt angekündigt, eine Filmtrilogie.
Sogar ein Teaser, Rick returns only in Cinema oder so, oder only in Theaters. Ja, war eigentlich der Fall.
Und dann ist halt lange nichts passiert, dann war es nur noch ein Film und dann wurde es plötzlich ganz still um das Projekt und man musste sich echt fragen, passiert das noch überhaupt? Und dann im Juli 2022 wurde es, glaube ich, auf der Comic-Con.
Ja, da kam aus dem Nichts, da war Gimple, also Scott Gimple ist ja der Kevin Feige für The Walking Dead. Da wurde er richtig gepresst von Chris Hardwick, der ja auch diese Talking Dead Show hat. Das ist ja diese Show, wo die danach immer über Episoden reden, so das, was wir machen, aber die werden wesentlich besser dafür bezahlt als wir.
Und die haben auch Stars von The Walking Dead dabei.
Das haben wir nicht. Obwohl ich sie schon mal interviewen durfte, das war schön. Und dann hat er gesagt, kannst du uns endlich irgendwas sagen? Und er, ich nicht.
Aber jemand anders.
Und dann zack, kommen Danai Gurira und Andrew Lincoln Hand in Hand reingelaufen. Und ja, dann wurde klar, es kommt neben Dead City und Daryl Dixon eine dritte Spin-off-Show, die The One to Live heißt, was ja so ein bisschen dieses...
Da hatte sie aber noch nicht den Titel.
Nee, da hieß sie einfach nur...
Rick und Michonne.
Untitled Rick and Michonne Show oder so. Und dann waren... Also darauf war ich heiß. Ich war einer von denen, die gesagt hat, Maggie Negan, ich mag die beiden Figuren total gern, ich mag sogar deren Dynamik, ich brauch's aber nicht. Daryl Dixon, genau das gleiche. Ich liebe die Figur, Respekt davor, dass so eine eigenständige Figur, die auf nichts basiert, zu so einem Fanfavoriten wurde. Ist krass.
Aber es war jetzt nicht, dass man danach geschrien hat, ich brauche jetzt unbedingt einen Spin-off mit Daryl.
Absolut nicht.
Jetzt, nachdem wir es gesehen haben, wissen wir, dass wir es brauchen.
Aber yeah. Davor aber, nicht. Aber ich war so nach dem Motto, ich brauche eigentlich zu keiner Figur was. Das Einzige, was ich wissen will, ist, wie es mit Rick und Michonne weitergeht, weil... Das habt ihr offen gelassen.
Du kannst mit The Walking Dead nicht abschließen. Die Geschichte von The Walking Dead ist einfach nicht zu Ende, ohne die Geschichte von dem Mann zu Ende zu erzählen, mit dem alles begonnen hat.
Ja, und erneut, hätten sie ihn getötet, wäre es was anderes gewesen. Oder hätten sie Michonne getötet. Aber die Tatsache, dass sie ihn beide rausgeschrieben haben und beide so offen rausgeschrieben haben.
So als ob du am Ende der Serie so ein Puzzle vor dir hast, aber da fehlen in der Mitte noch 2 Teile.
Genau, das geht nicht. Also ihr könnt nicht irgendwie sowas bringen wie... Ich gehe ihn suchen und keine Antwort. Und deswegen war ich auch froh, die beiden im Finale kurz zu sehen. Das war schon wichtig, auch mit unfassbar wundervoller Musik. Und let's go. Die Show kommt und ich werde mir Dead City angucken. Ich gucke mir auch Daryl Dixon an. Ich war auch froh, okay, das sind immer nur 6 Episoden. Angenehm, snackable. Aber The One to Live, das ist das, weshalb ich wirklich hier bin. Und dann habe ich jetzt im Herbst sowohl Dead City als auch Daryl Dixon gesehen. Wie stehst du denn zu den neuen Spin-Offs? Weil wir haben ja über Spin-Off damals geredet und Spin-Off heute.
Zumindest unterscheiden sie sich auch schon mal vom Look her, dass es halt nicht einfach nur wirklich The Walking Dead 2.0 ist, sondern die schon immer so ein bisschen was anderes versuchen und eine eigene Story aufbauen. Dead City war ja die erste, die fand ich solide, aber die hat mich jetzt nicht so komplett vom Hocker gehauen, dass ich gesagt habe, geil, davon will ich jetzt 5 Staffeln sehen, von dieser ganzen New York Story. Mhm. Und einfach, weil dieser, für mich war dieser Konflikt auserzählt mit Maggie und Negan. Das war für mich einfach nur so ein Wiedercoin nochmal. Das war interessant erzählt und die beiden sind super Darsteller, aber trotzdem habe ich das schon gesehen.
Ich fand es besser, als ich dachte. Also ich war richtig dagegen. Hat mich aber schnell gekriegt. Vielleicht ist es auch die unfassbare Dynamik zwischen den beiden. Vielleicht ist es sogar das Settingwechsel. Es sieht sogar ästhetisch aus. Mhm. Also das fand ich echt nett, dass die auch...
Es hat den The Last of Us Look auch so ein bisschen emuliert.
Ja, so ein bisschen, ja. Und ich bin ja eh ein Sucker für Apokalypse in der Großstadt. Ich habe auch sehr viele Escape from New York Vibes gehabt. Also richtig.
Ja.
Und mir gefällt's. Es ist auch keine Serie, wo ich sage, boah, wisst ihr, was ihr gucken müsst? Dead City? Nein. Aber ich war positiv überrascht. Ich war wirklich positiv überrascht. Und ich dachte eher, dass das wird, aber es war nicht mehr. Es war so eine Note gut, würde ich sogar geben. Gut. Nicht.
Eine 7/10.
Ja, irgendwie so, ja. Daryl Dixon, habe ich gehört, soll viel besser sein. Und Daryl Dixon war das, wo ich am skeptischsten von allem war. Und die hatten recht, Daryl Dixon ist wirklich richtig gut. Es fühlt sich so ein bisschen an wie so ein Indie-europäischer Horrorfilm.
Mit absolut crazy Ideen, die da eingestreut werden.
Ja, yeah. Burlesque-Shows.
Wir haben eine Drag Queen, wir haben Kampfnonnen, wir haben ein Zombie-Orchester
und gedopte Zombies.
Cocaine-Bear-Zombies, ja.
Yeah, finde ich mega. Und die hat diesen Indie-Touch, weil Daryl Dixon ja eh so ein nonverbaler Charakter ist und diese Show krass auf Atmosphäre setzt.
Ist einfach wunderschön, die Serie, was die an Landschaften, die drehen ja wirklich an Sets. Du hast halt so einen riesen Eiffelturm, die haben mich echt am Eiffelturm gedreht und ihn frosten lassen. Aber sonst halt dieses Saint-Michel am Ende, dieses große Kloster haben sie da gedreht.
Das ist so ein Bild, das würde ich mir ins Wohnzimmer hängen. Wenn du da wirklich dieses Kloster siehst, diese weiten Landschaften, einfach Daryl da einsam dort wandern.
Das ist so hübsch.
Das ist ein schönes Bild. Also die Serie ist echt.
Und die haben wirklich in Paris gedreht und du siehst, dass es in Paris gedreht ist, dass sie da an der Seine sind und bei Dead City hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass es in New York gedreht.
Also, ist es aber tatsächlich.
Nee, es ist in New Jersey gedreht. Oh, okay. New Jersey ist nicht New York City.
Ist es wirklich nicht.
Es ist nicht Manhattan.
Ich musste in New Jersey unterkommen, wenn ich nach New York wollte. Das war günstiger. Deswegen bin ich jeden Tag mit dem Zug oder mit dem Auto hin.
Wenn du Müll schlafen möchtest, gerne.
Ja. Yeah. und das bringt uns jetzt zu Rick Grimes. Letzte Frage, bevor wir jetzt in den Spoiler-Talk reingehen. Weil eine Sache machen wir immer, bevor wir das so handhaben.
Ist denn überhaupt gut?
Ja, ja, genau. Erstmal will ich Rick Grimes, was bedeutet er dir als Figur in der modernen Popkultur?
Ist halt schon einfach, weil das, wenn du jetzt wirklich 13 Jahre mit so einer Serie oder so einem Franchise verbringst, hast du da wirklich auch, nimmt so eine Figur auch so einen Platz in deinem Herzen ein. Das habe ich gemerkt, als Rick dann ausgestiegen ist. Plötzlich, wie sehr mir gefehlt hat oder wie sehr mich das getroffen hat, als er ausgestiegen ist. Und besonders habe ich es gemerkt dann im Finale in diesem kleinen kurzen Epilog. Ich habe so geflennt. Also das kam so aus dem Nichts plötzlich, diese Emotionen. Und da habe ich gemerkt, oh, okay, Rick Grimes bedeutet mir tatsächlich anscheinend sehr viel. Dir ging es ja wahrscheinlich ähnlich.
Ja, mir geht's krass ähnlich. Die Sache ist die, Rick Grimes ist eine Figur, die in der ersten Season so sehr stereotypisch ist. Also er ist so der stereotypische Held. Und auch Cop. So klassisch. Und ich finde, das ist die Stärke, die Walking Dead hat gegenüber vielen anderen Serien, finde ich. Und das ist auch der Grund, warum ich so lange am Ball bin, trotz Schwächen. Ich finde, auf Charakterebene ist manchmal The Walking Dead so close to none. Also diese Figuren werden so realistisch und authentisch Spiegel von deren Umwelt dass es echt krass ist. Ja. Und sowas sehe ich sehr selten. Rick Grimes ist manchmal Held, manchmal.
Durch ihn werden so die verschiedensten moralischen Fragen in den ersten Staffeln beleuchtet und du siehst halt auch so seinen Zerfall immer weiter.
Und man zeigt ihn auch physisch.
Ja.
Also in Season 4 und 5, wenn er da diesen Moses-Bart schon hat und komplett eingedreckt ist, dann kommt er in Alexandria an und sieht aus wie ein wildes Tier. Und er beißt jemanden die Kehle raus wie ein wildes Tier, um sein Kind zu retten. Und er macht all das, was Shane damals machen wollte. Aber da waren die Zuschauer und unsere Crew noch nicht weit genug dafür. Das heißt, eigentlich hatte Shane mit sehr viel Recht, aber er war zu Psycho und auch zu fixiert auf Laurie und Carl. Aber sonst
überleben um jeden Preis. Wir müssen einfach alle umbringen um uns rum, außer uns selbst.
Ja, ja, ja. Naja, aber dieses Erschießen, später Fragen stellen, war auch was ja. Rick später hatte. Weil diese Welt ist verlangt eine andere Moral. Es ist total, ja, das ist ja das, was uns so challenged beim Zugucken. Und ich war immer begeistert, wie sie es schaffen, die Konvention des klassischen Leading Mans zu brechen. So, man denkt daran, er wird immer der mit dem kühlen Kopf sein. Er wird immer der sein, der sagt, hey, pragmatisch, bla. Ich hätte nicht gedacht, dass er irgendwann sagt, this isn't a democracy anymore. Ich hätte nicht gedacht, dass eine Episode anfängt, die ihn zeigt, mit einem blutverschmierten Gesicht und Mund, während die Hände noch so ein bisschen zittern. Und ich, oh Gott, was hat er getan? So, oder dass er und Morgan Leuten versprechen, wenn sie ihnen helfen, gegen Walker zu kämpfen, dass sie die verschonen, nur damit er dem ins Gesicht schießt und sagt, I lied. Ich so, wow. Und als er ausgestiegen ist, ich dachte ja damals, dann ist Walking Dead für mich tot. So, weil Staffel 8 war schon nicht so krass meins und
ich erinnere mich.
Ja, ich dachte, ich wäre raus. Und als er dann aber diesen Abschied bekommen hat, diesen krönenden, und es gut ohne ihn funktioniert hat, dachte ich, krass.
Dann kam der Zeitsprung und Judith und das hat nochmal
Twist reingebracht. Generell kam da so ein frischer Wind rein, den die Show dringend gebraucht hat. Aber ihn kurz zu sehen im Finale, da habe ich genauso, ich so, oh shit, ja, jetzt wird mir erst klar, wie sehr ich dich eigentlich vermisse. Diese eine Szene am Strand mit den Händen oben und diesem trotzigen Grinsen ins Gesicht der Gefahr. Das ist Rick. Und ich hab ihn vermisst. Und bei Michonne ging es mir ähnlich. Michonne haben wir nicht so lange vermisst. Also bei Michonne war es nicht so, oh, bitte komm zurück. Sondern sie war ja eine Season, hat sie quasi, anderthalb Season hat sie ausgesetzt. Aber Rick, der kam halt auch mit einem Mysterium. Wo ist er? Und jetzt wissen wir es, jetzt haben wir alle Antworten, jetzt sprechen wir über The Ones Who Live. Das war das längste Intro bei Nerd und Kultur ever.
Sorry.
Aber es ist ja auch sehr viel Material, das wir hier covern müssen. Und deswegen frag ich dich jetzt hier, wie findest du denn The Ones Who Live? Hat sich das Warten gelohnt? Ist die Show das, was sie versprochen hat? Wie würdest du sie einordnen, so im Vergleich mit dieser neuen Welle von Spin-Offs, und wertet sie jetzt im Nachhinein auch The Walking Dead nochmal auf oder ab, je nachdem, wie man das Finale fand? Ich wollte gerade sagen, schreibt es mir in die Kommentare, da ist der YouTuber in mir.
Schreibt es in seine Kommentare.
Aber ja, Max, sag mir das doch.
Ich fand das tatsächlich fantastisch. Einfach die Erwartungshaltung war so groß auf diese Serie, so hoch auf diese Serie. Und es ist einfach so was ganz anderes. Es ist einfach so emotional, diese beiden Charaktere wiederzusehen. Und das ist einfach, das hat mich so viel fühlen lassen während der Serie. Ja, sie hat einige Probleme, auch dramaturgisch. Da kann man gerne drüber noch sprechen, auch im Detail. Man kann auch meckern, aber einfach diese beiden Charaktere wiederzusehen, das hat so viel mit mir gemacht. Und das war wirklich ein wilder Ritt von Woche zu Woche. Mit jeder Folge habe ich wirklich was gefühlt. Und das ist das, was ich bei Serien halt auch gerne selber erfahren will, dass sie mich irgendwas spüren lassen, sei es, dass ich um Charaktere wirklich Angst habe, dass ich mitfiebere, dass ich Schweißausbrüche habe, dass die Tränen das Gesicht runterlaufen. Und das hat diese Serie wieder geschafft. Und das hat The Walking Dead viele Jahre nicht geschafft bei mir. So die letzten großen Momente ist Staffel 9, die Zaunszene, das ist so die mich wirklich richtig, das letzte ist, Szene, die mich richtig umgehauen hat in The Walking Dead.
Das ist für mich eventuell die am besten inszenierte Szene in ganz The Walking Dead.
Ja.
Das ist krass, das zu sagen.
Das war emotional schockierend, das war alles gleichzeitig.
Danach war ich fertig, da sind selbst mir, und du weißt, ich bin nicht nah am Wasser gebaut, aber es war so ein Mix aus, mir ist übel, weil es so, makaber, schlimm und pervers war und gleichzeitig so furchtbar traurig. Das ist, als wenn du bei der Red Wedding nicht nur auf den Schock setzt und die Tragödie, sondern auch wirklich aufs Drama und beides, und dir ist sowohl schlecht als auch
Das ist The Ones Who Live aber nicht.
Das ist The Ones Who Live nicht.
Also es ist kein schockierendes, deswegen würde ich auch nicht sagen, es ist The Walking Dead 2.0. Nee, das ist was komplett anderes, ein anderer Ton. Es wurde halt auch angekündigt als epische Love Story, und ja, es funktioniert halt auch so. Es ist sehr charakterbasiert, es ist komplett auf Rick und Michonne fokussiert. Es ist nicht wie The Walking Dead erzählt ist mit, wir haben A, B und C Stories pro Folge mit mehreren Charakteren. Nein, hier ist, es gibt nur eine A-Story, das sind Rick und Michonne, alles andere ist im Hintergrund. Und das, finde ich, hat sie für mich zumindest auf jeden Fall richtig gut gemacht. Ich fand sie ganz fantastisch.
Ich fand sie gut. Ich muss sagen, ich fand den Startschuss unfassbar. Also wirklich unfassbar. Ich saß wirklich zu Hause, hab die erste Folge geguckt, gleich auch die zweite, und ich habe gezittert.
Einfach das Setting, das ist etwas, was wir noch nicht in Walking Dead gesehen haben. Die Bilder sahen richtig gut aus. Also es wirkte eher wie so eine Blockbuster-Version von The Walking Dead.
Voll.
Wesentlich wertiger als die letzte Staffel von The Walking Dead. Zumal sich das CRM und das Commonwealth sehr ähnlich sind, wirkte das wie die bessere Version.
Ganz anders inszeniert.
Und die Musik auch.
Ja, also ich muss sagen, diese ersten zwei Episoden, weil die erste ist...
Wirken wie einzelne Filme.
Ja, die erste ist Let's Catch Up with Rick und die zweite ist Let's Catch Up with Michonne, und diese beiden Episoden sind für mich der Hammer. Also richtig krass, der Hammer.
Ja, und das ist das, was mich überrascht hat, die Nebenfiguren waren auch richtig gut geschrieben, auch in den ersten beiden Folgen. Das ist etwas, was ich Dead City ankreiden würde. Mir sind die so schnuppe, ich kann mich kaum an die erinnern, an die Nebencharaktere. Ich weiß nicht mehr, wie sie heißen.
Außer den, ich mag den Marshall, den mag ich ganz gerne.
Weißt du denn noch, wie er hieß?
Marshall.
Armstrong hieß er nicht so?
Ja,
aber möglicher. Aber das ist doch schon, das sagt doch schon alles darüber, dass die nicht so wirklich in Erinnerung geblieben sind. Bei Daryl Dixon waren die schon wesentlich stärker, die Figuren.
Ja, Liz,
die fand ich toll
geschrieben. Lizzie heißt sie, ne? Oder,
nee.
Wie heißt die Nonne?
Die Nonne?
Ja.
Ach Gott.
Siehst du? Ich glaube, sie heißt Lizzie.
Nein, ich gucke das jetzt nach.
Elizabeth, keine Ahnung. Naja, was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, da kamen so viele Erwartungen in diese Show rein, weil ich selbst habe zig Videos beim Moviepilot gemacht. Ist Rick jetzt Teil des CRMs? Ist er jetzt da ein Soldat?
Isabelle heißt sie.
Isabelle, okay.
Ist fast Lizzie.
Siehst du, ich habe es aber auch manchmal nicht mit Namen.
Deswegen, ja, habe ich auch das Problem. Aber ich weiß, wer Ned ist. Ich weiß, wer Okafor ist.
Ja,
ich weiß, wer Thorn ist.
Okafor ist der einzige Name, den ich mir... Ned habe ich mir auch nicht gemerkt. Okafor habe ich nur gemerkt, weil es so häufig gesagt wird, auch toll mit
Okafor.
Rick. Okafor. So, aber...
Und Rick Grimes.
Ja, Rick Grimes. und ich war halt so hyped und habe so viele Videos gemacht. Und ich dachte mir auch damals, als es losgeht, tease ihn jetzt nicht. Tease nicht mehr Rick, zeig ihn, es reicht.
Mhm.
Und direkt die erste Szene, ich so, geil, wirklich gut. Das Intro, darüber müssen wir auch sprechen. Also das ist ja das epischste Intro, das es gibt in dem Walking Dead Kosmos, oder? Allein die Musik, die sie dort spielen.
Nochmal diese Musik direkt vom Finale von The Walking Dead aufgegriffen.
Wow. Und das ist tatsächlich, die Serie hat auch eine Sache, die für mich eine Stärke ist von diesen neuen Spin-Offs. Das haben die beibehalten, was du gerade gesagt hast. Es gibt bei all diesen Spin-Offs nur eine A-Story. Also es ist sehr intim charakterfokussiert und das finde ich gut. Weil ein paar der besten The Walking Dead Episoden aus diesen 11 Jahren haben genau so funktioniert. Daryl und Beth in einer Cabin, Rick und Carl in einem Haus, Daryl und Carol in irgendwie auf dem Weg, um Beth zu finden, gab es auch so eine Episode in so einem Wolkenkratzer. So diese kleinen Team-Episoden, selbst bei Fear war so in der letzten Season das Beste, als Morgan zurück in Atlanta war. Also diese kleinen persönlichen Intimgeschichten, wo ich jetzt nicht 20.000 Figuren brauche und noch die Plotline, die... Nee, Walking Dead war am besten, wenn sie das sehr straight erzählt haben, weil je simpler der Plot, desto möglicher ist es, die Charaktere komplex zu schreiben, meiner Meinung nach. Und ich fand's geil, dass Dead City wirklich das Versprechen eingehalten hat. Das war Negan Maggie. Boom. Und das hat die Serie nie außer
Acht. Plus der Kroate.
Ja, stimmt, aber es war halt ein Bad Guy. Aber im Grunde genommen ist es Negan Maggie.
Ja.
Und dieses Versprechen haben sie nie gebrochen. Das gleiche bei Daryl Dixon. Klar, er ist allein, deswegen gibt es da auch neue Figuren und die funktionieren wundervoll. Aber es ist ganz klar seine Serie. Und Rick und Michonne in The Ones Who Live, ich kann es nicht anders aussprechen, es ist biologisch nicht möglich.
Wie heißt die Serie nochmal?
The Ones Who Live.
Ah, okay.
Fand ich super, dass sie das auch nicht aus den Augen verloren haben. Das ist deren Serie.
Ja.
Und wir erzählen deren Geschichte und alles, was nebenbei passiert, das passiert auf jeden Fall. Aber wir unterbrechen die Show nicht für diese eine Episode. Und das finde ich gut. Das finde ich wirklich gut. Damit ist es auch, die Serien sind krass bingeable. Krass,
auf jeden Fall.
Die sind extrem bingeable. Und ja, ich mochte die Serie, gerade die erste Hälfte fand ich halt viel stärker als die zweite. Gegen Ende war es mir leider das erste Mal in der Geschichte von The Walking Dead zugehetzt. Auf Figurenebene, also gerade unsere zwei Stars, Rick und Michonne.
Weil da der Höhepunkt ihrer Entwicklung in Folge 4 eigentlich ist.
Genau, danach finde ich, hätte man sich mehr auf den Plot konzentrieren müssen, nach Folge 4.
Aber sie haben sich dran gehalten. Es ist eine Rick and Michonne-Serie und wir bleiben bei denen. Und vielleicht wird das für dich dann zumindest auch zum Verhängnis dadurch.
Ja, ja, ein bisschen. Also
oder sprechen wir da im Spoiler-Teil dann drüber.
Ja, also auf Charakterebene fand ich das bis zum Ende gut für die beiden. Ja. Wirklich gut.
Es gibt keine The Walking Dead-Serie, das müssen wir erwähnen, die so horny ist wie The Ones Who Live. Also wenn die beiden sich wirklich nach 7 Jahren circa,
die können die Finger nicht voneinander
wiedersehen, das ist einfach.
Aber es ist auch echt gespielt. Also die haben auch echt eine wundervolle Chemie. Ich finde ja, dass Danai Gurira und Andrew Lincoln auch als Schauspieler in diese Beziehung reinwachsen mussten.
Und die habe ich den tatsächlich am Anfang so gar nicht abgekauft.
So viele haben das nicht abgekauft. Ich habe das abgekauft. Da muss ich sagen, da war ich wirklich, und ich bin niemand von denen, der Serien guckt und sagt, oh, ich shippe die. Aber
spätestens jetzt.
Nee, aber in Season 5 habe ich schon gesehen, dass da was wird. Also, das ist halt auch das Witzige, das ist mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich bin einer von den Menschen, ich erkenne Chemie zwischen zwei Menschen immer, bevor diese Menschen es selbst erkennen, in meinem Umfeld und calle es. Es sei denn, es hat was mit mir zu tun. Dann stehe ich, auf dem Schlauch. Ich so, oh, da war, oh, shit. So. Aber, und ich habe das dort gesehen. Da gab es diese eine Szene, wo ich das erste Mal gesagt habe, oh, ich glaube, die schreiben das in die Richtung, dass irgendwann was zwischen denen läuft. Das war, als die in Alexandria angekommen sind und Rick noch das Baby auf dem Arm hatte und total unsicher war, weil er kommt ja gerade von Kannibalen. Und er hört dann aber aus Alexandria das erste Mal nicht irgendwie Stille oder Schüsse oder irgendwas, er hört Kindergelache. Und es gibt ihm die Sicherheit, dass das ein sicherer Ort ist. Und Michonne nimmt seine Hand. Und ich glaube, das ist mehr als nur sein Buddy. Ich glaube, das ist da wird was. Nicht direkt, weil sonst wär's zu schnell. Und ich finde, die haben sich auch gut Zeit damit gelassen. Und diese Beziehung wurde ja schon so schnell geprägt von Tragödien und Tragödien und Tragödien, weil sie war ja auch die beste Freundin von seinem Sohn.
Ja.
Und
haben sie gemeinsam meinen Sohn verloren.
Genau, sie haben gemeinsam eigentlich das Kind verloren. Sie war auch eine bessere Mutter für Carl als Laurie, sorry.
Sorry, Laurie.
Laurie war echt scheiße, sorry. Laurie, ich mag ja Sarah Wayne Kellys, aber ich mochte die Figur nicht so gerne. Das gleiche muss man auch für Laurie Holdens Andrea sagen, die war einfach scheiße.
So viel zu den Fans, die sich darüber beschwert hatten, dass Rick Michonne als Liebe seines Lebens bezeichnet. Die sagen, und was ist mit Laurie? Also habt ihr die Serie gesehen? Habt ihr Laurie gesehen?
Sie ist ihm fremdgegangen. Gut, sie dachte, er wäre tot. Aber sie war auch danach nicht gerade angenehm. Und ihr ist es gelungen. War sie das, die einen Autounfall auf einer leeren Straße hat? Oder war das Andrea? Ich weiß, es war eine dieser beiden dummen Figuren. Also in Season 2. So ganz leer, ohne dass es damals noch Bedrohung mit armen Menschen gab. So einfach, sie hat sogar geschafft, dass sich das Auto überschlagen hat. Ich weiß nicht wie. Das verstehe ich nicht. Das war in diesem Autorenwechsel mit Frank Darabont. Und es war so, wir müssen da irgendwie ein Drama, egal. Naja.
Kommen wir zurück zu The Ones Who Live.
Ja, was ich sagen wollte, auf Figurenebene funktioniert. Plot-Ebene, gerade zum Schluss, ist das erste Walking Dead-Projekt, das sehr gerusht ist und an falschen Stellen gerusht.
Aber halt so als Epilog zum The Ones Who Live, zu The Walking Dead-Finale, finde ich, ist es.
Funktioniert. Ich finde leider, es macht ein paar zu große Fässer auf und es fühlt sich an wie diese Disney-Plus-Shows, wo zum Schluss wirklich und dann ist vorbei. Und das mag ich nicht. Das ist für mich so eine Krankheit bei vielen Shows zurzeit.
Ich glaube, es liegt auch einfach an diesem 6-Episoden-Format, was einfach sehr immer versucht, Filmdramaturgie zu emulieren und das funktioniert halt gar nicht.
Das funktioniert gar nicht. Also ich muss sagen, dann gucke ich mir sowas an wie auf Netflix Stranger Things. Und da fand ich ja die letzte Season unglaublich geil. Also unglaublich. Und denen ist es gelungen, diese Dramaturgie zu haben. Da gab es einen ganz klaren Aufbau, da gab es einen ganz klaren Mittelteil und da gab es eine wundervolle Conclusion. Und die wurde halt sowohl Figuren als auch Plot und Mythologie gerecht. Und ich finde...
Hier werden wir nur den Figuren gerecht.
Die Mythologie ist geil in den ersten 3 Episoden. Richtig geil. Ja. Aber danach nimmt die halt wirklich wortwörtlich einen Backseat. Also richtig krass. Aber ich empfehle die Show, ich empfehle sie allen Walking Dead Fans, gerade
wenn... Ich würde eher sagen, nur The Walking Dead Fans. Ich weiß nicht, ob man sie gucken kann, wenn man
Nee, dafür
Fan
gibt's
ist.
Auch viel zu viele Verweise. Die erste
da fehlt der emotionale, das Fundament einfach.
Die erste Episode empfehle ich so gut wie jedem, weil ich finde die so super stark. Ja. Also, und die muss man eigentlich auch kompakt gucken mit Folge 2. Also sagen wir die ersten beiden Episoden. Weil das ist ja so ein schöner Perspektivenwechsel, den ich auch cool finde. Ich mag sowas, das hat mich auch wieder an Lost erinnert. So eine Episode aus der dieser Sicht und eine aus der nächsten. Und das finde ich cool. Dann die gleichen Ereignisse aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Das ist so ein dramaturgisches Erzählmittel, das ich sehr gerne mag. Danach ist es was, wo auch zig Anspielungen sind auf andere. Weil wir haben es noch gar nicht erwähnt, da ist ja noch eine dritte Figur aus The Walking Dead, die vorkommt. Und das ist Jadis, the artist formerly known as N/Trash Lady/Künstlerin/Soldatin.
Willst du da jetzt schon in den Spoilerteil über Wein wandern?
Machen wir gleich, aber okay. Die wurde ja schon fest angekündigt und ihr Name
stimmt,
kommt.
Ja, das stimmt, die war auch im Trailer zu sehen.
War im Trailer zu sehen, das ist kein. Aber jetzt kommen wir an den Punkt, wo wir sagen, Spoiler, Spoiler, Spoiler. Im Gesamten habt ihr von uns beiden eine Serienempfehlung. Definitiv.
Ich bin dankbar, dass sie überhaupt existiert.
Ich bin auch dankbar, dass es existiert. Ich bin einer von denen, die sagen, erste Hälfte supergeil, zweite Hälfte lässt leider nach, ist für mich aber keine Katastrophe. Also es ist jetzt nicht irgendwie, dass ich sage, oh, wie scheiße, sondern eher, es hätte so viel besser sein müssen.
Es hätte eine zweite Staffel gebraucht.
Oh, ja. Ja, voll. Oder mehr Episoden, so ein 12-Episoden-Event.
Ja.
Ohne Witz, das wäre besser gewesen. Weil ich glaube, dann hätte man echt alle zufriedenstellen können. Weil es gibt halt viele Sachen, die einfach diese Quick-Fixes haben, die ich nicht mag.
Aber AMC ist knauserig, deswegen haben wir nur 6 Folgen bekommen.
Das ist so. Aber wir haben beide eine Empfehlung ausgesprochen. Und wir haben beide jetzt sehr viel abgerissen rund um der um die Welt der Untoten.
Einmal das komplette The Walking Dead Universe besprochen.
Ey, ich finde dafür, dass wir das jetzt so in 53 Minuten geschafft haben. Mit Marco habe ich Tangenten, wo wir 15 Minuten über was ganz anderes reden, was nichts mit, und Marco, keine Angst, ist nicht deine Schuld, ist meistens meine Schuld. So,
siehst du, jetzt fehlt Marco, der dich vom Abschweifen immer abbringt.
Ist wirklich, ist das schlimm eigentlich?
Wir sind ja beim Thema geblieben.
Also du findest das nicht so schlimm, oder?
Ich habe schon Einhalt geboten, wenn du versuchst, über Madame Web zu sprechen. Nein, wir sind im Walking Dead Podcast.
Da hört der Spaß auf.
So, Spoiler, Spoiler.
Spoiler, Spoiler. So, womit fangen wir an? Weil die Serie ist ja voll damit. Fangen wir doch einfach mit der ersten richtigen Szene an. Wir sehen Rick Grimes, Close-Up vom Gesicht. Und er probiert, sich das Leben zu nehmen. Und wir wissen, okay, er will die ganze Zeit nach Hause. Also es ist nicht irgendwie, es wurde ja schon angedeutet in Finale von The Walking Dead, wo wir ihn am Strand sehen. Das war ein weiterer Fluchtversuch, wo man gesagt, komm schon, Grimes, du weißt, er findet dich, geh zurück.
Das ist kein Strand, es ist ein Flussufer.
Genau, ja. Und er hat sich irgendwie damit abgefunden mit seinem Schicksal. Irgendwas Heftiges muss ihm da noch passiert sein. Und dann sind wir direkt wie viele Jahre nach der Brücke?
Ich glaube, das waren 5.
5 Jahre nach der Brücke. Weil
wo er zum 4. Mal versucht zu fliehen oder so.
Genau, und diese Sequenz, die kam direkt nach dem Intro. Die kam direkt nach dem Intro mit dieser geilen...
Schock und Jubel auf einmal in dieser Szene.
Ja.
Der Jubel, weil ich gedacht habe, endlich wird Andrew Lincolns großer Wunsch wahr. Er wollte immer, dass in den Comics verliert Rick Grimes recht früh die... rechte Hand?
Ich glaube ja.
In den Comics verliert er die rechte Hand, in der Serie die linke. Mhm. So rum. Aber Andrew Lincoln hat sich das auch eigentlich auch lange gewünscht, versucht Showrunner und AMC zu überreden, dass auch Rick in der Serie seinen Arm verlieren darf oder seine Hand. Hat ihm leider niemand gegönnt. War ein bisschen gemein, dass direkt nachdem er ausgestiegen ist, Aaron seine Hand verliert.
Und ihm auch den kompletten Look klaut.
Ja.
Also den Comic-Look. Aaron sieht The Walking Dead Staffel 9 mehr aus wie Comic-Rick, als Andrew Lincoln hier aussah.
Und das kriegen wir in den ersten 5 Minuten.
Wow, ja.
Das ist eine sehr grafische Szene. Da weißt du direkt, diese Serie macht keine Gefangenen. Das ist echt übel. Er versucht zu fliehen und ist an so einer Kette angebunden, an so einer Leine, an einer Leine im Prinzip. An einer kurzen Leine wird er gehalten und dann hakt er sich die Hand mit einer Axt ab.
Ja, also die werden da getestet richtig und müssen in so einem Wald Walker beseitigen. Manche von denen brennen auch noch. Und dann hackt er sich echt die Hand ab und kautorisiert?
Cauterized?
Ich glaube, man sagt auch auf Deutsch kautorisiert.
Ja. Ja.
Also schreibt mir
nicht in die Kommentare. Nicht
in die Kommentare, aber schreibt mir eine Nachricht, weil es da ein besseres Wort für gibt. Ja, er packt da echt seinen Stummel in den brennenden Walker rein. Aber es hat nichts gebracht, er wird eh wieder gefangen.
Und dann kommt das Intro.
Ja. Nee, das Intro kam davor. Das Intro kam davor, glaube ich, oder?
Sicher? Ich dachte, das wäre der Moment.
Stimmt, passiert das noch vor dem Intro? Ist möglich. Mhm. Krass. Ja, und wir, Und dann lernen wir überhaupt erst dieses CRM so richtig kennen. Also das, was uns World Beyond versprochen hat. Ich war so ein bisschen, ich konnte es gar nicht glauben, dass ich das jetzt endlich sehe. Weißt du, den Alltag dort, Ricks Alltag, und auch den Genre-Switch, dass das jetzt so ein Militärdrama ist, ich fand das super.
Obwohl, wenn man World Beyond geguckt hat, war es für mich ein bisschen expositionslastig, die erste Folge teilweise. Das ist super, dass wir Antworten auf alles bekommen, aber das meiste wussten wir schon, weil es wird nochmal erklärt, was ist dieses CRM, was ist die Civic Republic, diese Allianz mit den 3 verschiedenen Communities, das wird alles nochmal erklärt, was sind A und Bs und so und so weiter und so fort.
Das stimmt, aber
es wird halt alles in der ersten Folge einem so entgegengeklatscht. Aber ich
habe World Beyond so krass vergessen, muss ich sagen.
Du hast ja auch den Rest nicht geguckt.
Nee, ich habe das Season 2 Finale geguckt, weil ich gehört habe, da passiert irgendwas.
Nicht Rick.
Nicht Rick. Und ich habe, das Witzige ist, in irgendeiner Episode gab es eine Post-Credit-Scene, wo an irgendeinem Walker herumgedoktert wurde. Und es war eine Post-Credit-Scene. Und da ich so froh war, dass die Episode zu Ende war, habe ich sie ausgemacht. Dann haben mir alle gesagt, hast du die Post-Credit-Scene? Ich so, ist dein Ernst? Das Einzige, was Interessantes passiert nach dem Abspann. Und ich fand das unfassbar stark. Also erstens zu sehen, wie er nicht aufgegeben hat, wie er auch weiterhin Tagebuch schreibt, was ja im Grunde Liebesbriefe und Journals sind für Michonne. Ja. Und gleichzeitig, wie ihm dann die Idee kommt, if you can't beat him, join him. Und dann flee. Und zwar, dass er sich einschreibt in der Armee dort und dann auch seine Assassin's Creed Klinge kriegt. Also das hat schon alles was, oder nicht?
Das war super inszeniert. Einfach dieses ganze Setting, diese Vibes als Militär-Thriller, Militär-Drama, das Ganze.
Ja, wovon ich ein bisschen enttäuscht war im Gesamten der Serie, war die Ankündigung, Terry O'Quinn, viele kennen ihn als John Locke aus Lost, ein Mega-Schauspieler, als Hauptantagonist.
Ja, war leider nur Special Guest.
Ja, Major General Beale hatte jetzt nicht wirklich viel zu tun.
Nee.
Aber wir erfahren ja nochmal sehr schnell A und B, was ist das endgültig? A, im Grunde genommen eine Alpha-Person, jemand mit einem sehr starken Willen.
Die werden gar nicht reingelassen in diese Community, das ist eine riesige Stadt, Philadelphia, mit 200.000 Einwohnern und da werden Ace gar nicht reingelassen.
Die werden getötet.
Die werden getötet oder an denen werden Experimente, Zombie-Experimente.
Also sind sie auch tot, ja.
Auch tot, ja, ja.
Aber die sterben auf
jeden Fall. Das Ende ist das gleiche, genau.
Genau. Und die Beasts, das sind Leute, die
folgen.
Eher folgen.
Mitläufer.
Mitläufer, genau. Und dann hat ja Rick den einen, der an ihn glaubt, das ist Okafor. Eigentlich eine ganz spannende Figur, muss ich sagen, in der ersten Episode.
Wo man denkt, ach, guck mal, das ist ein cooler Nebencharakter, der jetzt diese Serie aufgebaut wird und dann explodiert er am Ende der Folge.
Aber wie der ja wirklich, kann ich anders sagen, royally fucked. Also, der wurde ja einfach das ist das Wort dafür. Das fand ich schon cool. Aber auch die Ästhetik, richtig Black Hawk Down Ästhetik, als das passiert, wenn er da im Hubschrauber ist und der Typ auf einmal in die Luft fliegt, das war stark. Rick lernt, Helikopter zu fliegen. Auch Rick in dieser Uniform zu sehen hat was, finde ich. Und
Dann kommt die große Überraschung am Ende der ersten Folge, was ich nicht erwartet habe, dass das am Ende der ersten Folge schon passiert. Die große Reunion. Ich dachte wirklich, oh, wenn man halt die Dramaturgie von The Walking Dead kennt, die ist immer sehr, sehr langsam. Dachte ich, entweder treffen die sich in der Mitte der Staffel erst wieder oder am Ende der ersten Staffel oder so.
Ja, genau. Das heißt, es wird eine Rick und Michonne-Serie sein. Das heißt, wir haben zwar die beiden, aber wir haben sie nie zusammen. Und das hätte ich doof gefunden. Und ich dachte mir schon, wer greift die gerade an? Ich kam da echt nicht auf den Gedanken, dass es Michonne ist, weil du gesagt hast, wir sind gewohnt an eine bestimmte Walking Dead-Dramaturgie. Aber man hört ja dann irgendwann diese Klinge. Und ich, ne. Und da siehst du das Schwert. Ich so, oh. Und sie greift Rick an, nimmt den Helm ab, sieht, oh mein Gott, du bist Rick. Und die beiden weinen und zack.
Ende.
So schreibt man eine erste Folge, muss ich sagen. Fand ich absolut super.
Ich war so froh, dass ich Screener vorab hatte und die zweite Folge direkt danach gucken konnte. Hätte ich keine Woche warten wollen.
Und die zweite Folge macht auch was ich richtig geil finde. Und zwar, ja, sie zeigt dann so Michonnes Seite der Medaille und wie wir da hinkommen. Aber viele andere Serien wären faul gewesen, hätten ihre Perspektive gezeigt. Das enden lassen erneut mit dem gleichen Ende, und zwar die beiden treffen sich. Und in der dritten Folge dann erst wirklich, wie geht's denn da weiter? Die Episode macht es cleverer. Sie zeigt Michonnes Reise, zeigt, wie die aufeinander treffen, und dann gibt's noch ein ganzes Drittel der Folge, noch 20 Minuten danach. Das
mit diesem Aufnahmeprozess, genau. Wie sie dort eingeschleust wird in die Community, wie die beiden sich nicht treffen dürfen, weil im CRM darf niemand wissen, dass die beiden sich kennen.
Also ja, das fand ich sogar geil, dass nochmal drauf eingegangen, dass er ihr sagt, nennen sie nicht Walker. Genau. Ich nenne sie Walker. So, auch dass deren Reunion direkt getrübt ist, weil sie hatte da jemanden, der ihr geholfen hat.
Ned.
Der stirbt. Also der wird gekillt vom CRM.
Hat mir das Herz gebrochen.
Das war wirklich fies. Dann küssen die sich zwar, aber direkt sagt er, ich muss dich jetzt mit meiner Waffe bedrohen und dich mit reinbringen. Und dass es dann aber weitergeht in der zweiten Episode, dass diese ganzen 20 Minuten, da ist mir die Kinnlage durch, das sehen wir alles in Folge 2. Wie cool ist das bitte? Weil in der Regel, ich kenne Serien, wir zeigen Ricks Perspektive, oh, er trifft Michonne am Ende, wir zeigen Michonnes Perspektive, oh, sie trifft Rick am Ende, aber in der dritten Folge siehst du, wie es da wirklich weitergeht. Ne? Und das fand ich richtig, richtig cool.
Das war sehr schön gelöst am Ende, die beiden in der Civic Republic, sie haben halt Rick fast diesen Plan, wir kennen uns nicht. Und dadurch können wir dann irgendwie unseren Fluchtplan schmieden. Aber sein Plan hatte einen entscheidenden Fehler, weil es gibt eine Person in der Civic Republic, die Michonne kennt und weiß, dass die beiden zusammen sind. Und die sehen wir dann am Ende. Damit endet dann die zweite Folge. Rick, what the fuck are you doing?
Ja, genau. Jade ist die Artist formerly known as Müllfrau.
Trash Lady.
Trash Lady mit dem beschissensten Haarschnitt ever, und Rick sagt's endlich. Cool, weil wir im Stream haben lange genug über ihre Frisurenwahlen gelacht, und letztendlich ihre Frisur auf dem Müllplatz war ja noch ein Meisterwerk im Vergleich zu dem, was sie da jetzt auf dem Kopf hat, diese komische Bürste.
Ich finde auch, wir haben halt wirklich uns viel drüber lustig gemacht, hat, dass sie unterschiedliche Identitäten hat, und ich glaube, kein Charakter hat so krasse Wendungen durchgemacht in The Walking Dead wie Jadis Ann, Trash Lady. Aber ich finde es sehr schön, dass am Ende der Geschichte dieser Figur, das nochmal wirklich auf den Punkt gebracht wurde, dass das am Ende das wirklich eine Rolle gespielt hat, diese zwei Identitäten in ihr.
Ja, voll. Und sie ist auch eine fucking Opportunistin. Also das sehen wir ja. Sie hat sich sehr gut hochgearbeitet, hat ja Rick eingetauscht. Sie hat ihm das
wegen Onion Rings.
Mhm. Die Apokalypse ist es wert, solange sie Onion Rings kriegt. Sie hat Rick ja ausgeliefert, aber ihm auch das Leben gerettet,
weil sie gesagt hat, dass er ein B ist.
Genau, weswegen sie ihm ja auch immer so geriet, du schuldest mir was. Und ich glaube, was sie wirklich von ihm will, was will sie?
Schnackseln.
Genau.
Das will sie schon, seit sie ihm nackt gemalt hat.
Ja. Yeah. Und dann geht's echt in eine Richtung, dass Rick einsieht, ich komme hier nicht raus, weil es gibt ja einen Grund, er hat lang genug probiert zu fliehen, bis er gecheckt hat, diese Leute wissen, wo sie ihn geholt haben, wissen, da ist Alexandria in der Nähe, können sehr schnell herausfinden, wer seine Leute sind, und würden die alle tot machen.
Vielleicht sollten wir das noch erklären. Secrecy and security, oder was war das?
Above all, ja.
Above all.
Ja.
Genau, niemand darf erfahren, dass überhaupt diese geheime Stadt, die Civic Republic existiert, oder das CRM, dass es existiert. Die löschen immer alle, verwischen alle ihre Spuren, wo sie waren.
Ja, das sieht man auch. Man sieht auch deren Einfluss dann. Man sieht das Bombardement nochmal aus Fear the Walking Dead, Portland auch, oder?
Nee, Portland ist am Ende der Staffel.
Stimmt, Portland ist am Ende. Atlanta. Genau. Wurde ja auch bombardiert. Da siehst du ja, dass auch, dass da irgendwas war, als Rick da aus dem Krankenhaus rauskommt. Und das waren die großen Bad Guys. Das war die Dharma Initiative. Das war die, na, viel passender ist, das ist die Umbrella Academy.
Und auf jeden Fall hat man wirklich gespürt, dass da wirklich eine Bedrohung herrscht, dass niemand herausfinden darf, wo er herkommt, dass damit Alexandria safe ist, weil er weiß, sobald die das erfahren, würden die Alexandria auslöschen und alle, die er liebt.
Ja, und das ist für mich so eine Motivation, da gibt es Sinn, dass er aufgibt, weißt du? Ich finde häufig, also ich werde ja nie verstehen, warum Luke aufgegeben hat. Sorry, es wird nie aufhören, weh zu tun. Aber Rick tut das ja, um alle zu schützen. Und ich finde es aber auch gleichzeitig cool, wenn Michonne da ist. Er fragt sie direkt, was ist mit Judith? Das ist so eine der ersten Fragen. Und sie sagt, ja, und na, darüber reden wir später, weil es gibt ja noch ein Kind, das sie gezeugt haben, von dem Rick nichts weiß. Und dass er aber dann sagt, ja, aber für mich ist hier Endstation. Also ich werde eine Flucht in Gang bringen, aber das ist deine Flucht, nicht meine.
Das endet ja damit, dass er wirklich auch versucht, mit ihr Schluss zu machen und sagen, alles, was wir hatten, ist zerstört, tot. Und das hat niemand ihm abgekauft.
Ihm auch nicht. Und deswegen springt sie ja mit ihm aus einem Helikopter, was uns wirklich in die zweite Hälfte der Show bringt, wo die beiden endlich mal Tacheles sprechen können.
Die fand ich tatsächlich sehr stark, Folge 4. Das ist wirklich so eine klassische Bottleneck-Folge. Zwei Charaktere, ein Set, fast die ganze Folge ja. Und auch von Danai Gurira geschrieben, die Folge, auch produziert als Showrunnerin für eine Folge, fand ich super, weil du hast wirklich gemerkt, das sind zwei Charaktere, die Callbacks in der Folge auch, da spielt wirklich die ganze Beziehung von den beiden, die wir jahrelang miterlebt haben, wirklich eine Rolle.
Mhm. Und getragen von zwei Mega-Performances. Also da ist mir auch wieder aufgefallen, ja, das sind die zwei besten Schauspieler aus The Walking Dead. Also Danai Gurira und Andrew Lincoln sind ja Wahnsinn in der Folge wieder.
Und Melissa McBride.
Melissa McBride ist auch gut, der ganze Cast ist super. Aber da, als ich diese Dynamik gesehen habe, wie sie auch sagt, ich bin hier, du hast noch, sie sagt ihm auch, dass er ein Kind hat. Und er, ja, sorry, kann ich jetzt nicht drauf eingehen. Und sie, okay, weißt du was, ich hau rein. Also dieses Ganze, dass sie sich da wirklich...
Szenen einer Ehe.
Ja, Szenen einer Ehe. Und auch zum Schluss, wenn er sagt, warum er so gebrochen ist, weil er von Karl früher geträumt hat und den auch nicht mehr sieht in seinen Träumen. Im Grunde genommen wurde er eben zweimal genommen. Das hat mich getroffen. Hat mich wirklich getroffen.
Einfach bis Michonne auch an diesen Punkt kommt. Sie kämpft ja wirklich um seine Seele in dieser Folge. Ist eigentlich schon bereit aufzugeben, aber dann kommt halt irgendwann dieser Durchbruch, was wirklich dahinter steckt, warum er bei diesem CRM bleiben will. Das war echt stark. Generell hat die Serie wirklich nochmal viel dieses Vermächtnis von Karl auch nochmal gewürdigt.
Voll.
Fand ich super.
Absolut, dass er auch immer noch das ist, was Sinn ergibt. Darüber wird Rick nie hinwegkommen. Also, wenn Eltern ein Kind verlieren, das ist das Schlimmste, was einem passieren kann. Und auch, dass er sich ewig die Schuld irgendwie geben wird. Dass das sein Sohn auch auf diese Art und Weise gestorben ist. Gebissen. So, während eines Krieges, er ist nicht irgendwie an der Front gestorben oder in einer Schlacht, was auch schmerzhaft gewesen wäre. Aber er ist durch so ein Man war zu konzentriert auf andere Sachen und er wollte irgendjemandem helfen, wurde gebissen. Und aber dieses Helfen hat ja auch Rick so ein bisschen dazu gebracht, den Krieg dann so zu beenden, wie er es gemacht hat. Also nicht mit, wir killen jetzt alle, sondern wir müssen für eine bessere Welt.
Mercy.
Genau, Mercy. My mercy prevails over my wrath. War das nicht das?
Ja.
Ja. Und dann hatten wir schon die fünfte Folge, wo
haben noch ein bisschen geschnackselt zwischendurch.
Sehr viel geschnackselt, sehr viel. Da gab es diese kleine...
Die Honeymoon-Folge.
Ja, und die war auch in gewisser Hinsicht die leichtfüßigste.
Genau, weil da ist jetzt wirklich dieser ganze emotionale Ballast abgefallen von den beiden.
Rick rülpst.
Ja,
er rülpst. Rick rülpst. Er hat noch nie gerülpst. Ich meine, ich war ja schon schockiert, dass morgen kacken war bei 4.
Ich fand das aber einfach total niedlich, einfach wie die beiden sich auch ab und zu mal so kabbeln als Ehepaar. Das war einfach sehr, sehr schön, einfach den beiden zuzugucken, dass sie auch mal so ein bisschen befreiter sind.
Von diesem Drama, ja. Dieses große, kriegen wir das noch je gebacken, das ist jetzt erstmal weg. Die sind jetzt ein Paar und er überlegt sogar, ein Geschenk mitzubringen für seinen Sohn, den er kennenlernt. Das ist ganz süß. Also.
Und es gibt sogar in diesem Apartment, dieser Apartmentkomplex, der einstürzt, der ja so schön symbolisch auch für ihre Beziehung, die kurz vorm Einstürzen war, steht. Da gab es dieses eine Buch, wo Michonne gesagt hat, das würde Judith gefallen. Das sieht man einmal ganz kurz, als sie am Ende der Folge ins Auto steigen, hat er dieses Buch mit.
Oh.
Das hat er Judith mitgebracht.
Ja, also das ist ganz süß. Und dann kommt Anne zurück. Und da gab es einen Gastauftritt von einem originalen The Walking Dead Charakter.
Direkt in den ersten 20 Sekunden der Folge, so, das kam so aus dem Nichts. Was
haben die aber gut versteckt.
Gabriel da.
Haben die aber gut versteckt. Ja. Also normalerweise, wir leben in einem Zeitalter, ich habe mal Respekt davor, wenn es Überraschungen gibt, die von denen ich nichts weiß.
Gibt's ja bei Marvel gar nicht mehr. Ist ja alles Leaker-Szene.
Alles.
Ja
alles, alle, alles wird geleakt. Alles, das ist so ein bisschen der Fluch vom Internet. So, das letzte Mal, als ich wirklich überrascht war, war Ghostbusters Afterlife. Aber da wollte ich auch nichts wissen. Aber ich muss sagen, das ist ein Film, wo ich geheult habe. So, da habe ich richtig geheult. So, und ja, dass Gabriel da auftaucht, was Sinn ergibt. Weil wir haben uns auch gefragt, wird das nochmal adressiert, diese ganze Jadis-Gabriel-Dynamik? Weil die waren ja mal ein Paar.
Genau, und er steht ja quasi so für diese menschliche Seite an ihr. Und dann treffen sie sich einmal im Jahr so ein bisschen wie die Horrorversion von zwei an einem Tag, wo sie sich auch mal einmal im Jahr treffen. Und da geht's wirklich um diesen inneren Konflikt zwischen Jadis und Anne. Also es ist wie Jekyll und Hyde. Also Jadis ist diese harte, regeltreue Soldatin, die über Leichen geht und Kinder töten würde oder es auch tut. Und dann haben wir trotzdem noch Anne, so diese weiche Seite, die auch wirklich Menschen beschützen möchte, die ihr was bedeuten.
Ja. Und man sieht es halt auch, die weiche Seite sehen wir in den Flashbacks mit Gabriel und die harte Seite gerade, wie sie Rick und Michonne die Honeymoon-Tour versaut und beide auch umbringen will. Und letztendlich stirbt sie. Sie wird gebissen und ich war glücklich. Ich muss sagen, ich konnte die nicht mehr.
Glücklich und auch ein Tränchen. Nee. Vielleicht war es ein Freudentränchen, ich weiß nicht.
Ja, ein Freudentränchen ist schon eher.
Vielleicht habe ich eher geweint um Pollyanna McIntosh, weil sie ist eine super tolle Schauspielerin.
Ja, aber ich muss auch gleichzeitig sagen, das war die Folge, wo es losging mit diesem, was ich Gimpel-Dialog nenne. Weil die Folge 4, wo Michonne und Rick einfach nur mal ehrlich miteinander ihre Beziehungslaster aufarbeiten konnten.
Danach wurde es auch ein bisschen kitschig.
Ja, die war wundervoll geschrieben, die vierte. Aber in der fünften ging es los mit diesen, ja, pathetisch ist zu wenig schon. Also es ist wirklich plakativ, das ist das Wort. Also so reden keine Menschen. Weißt du?
I wish I died an artist.
Ja, und das fand ich doof. Aber ich war ganz froh, dass das die endlich hops geht. Muss ich einfach sagen. Also es hat mir
war eine absolute Hassfigur auf jeden Fall.
Ja, yeah. Aber ich meine Respekt an sie. Sie sollte ja auch eine Hassfigur sein. Deswegen war jetzt nicht irgendwie.
Und die erste Figur oder die erste Schauspielerin, die in drei The Walking Dead Serien im Hopcast mit war.
Krass, oder? War sie im Hopcast bei World Beyond?
Na, zumindest Serious Regular in Staffel 2.
Wirklich? Ja. So häufig hat die mitgespielt?
Ja. Krass. Die war richtig eine Hauptfigur in der zweiten Staffel.
Wahnsinn.
War sie die Antagonistin.
Okay.
Mit dem gleichen Haarschnitt.
Oh, das sieht aber auch scheiße aus. Sie wollte übrigens Rick schnacksen, ganz viel wieder. Auch in der Serie. Hat sie nicht aufgegeben.
Hey, ich habe hier so ein neues Zimmer, eine neue Wohnung. Willst du die nicht mal sehen? Hat er nein gesagt. Das war dieser Moment. Da hat er sie von sich weggestoßen.
Ja. Und das bringt uns zum Finale. Weil Finale ist ganz eigentlich simpel gestrickt. Jadis hat vernichtende Beweise gegen Rick und Michonne. Die hätten ja sonst fliehen können, weil ihr Hubschrauber ist ja abgestürzt, also hätte man das tarnen können.
Geglaubt. Die
sind tot, fahren zurück nach Hause und Happy End, aber nein, es gibt vernichtende Beweise, die das CRM nach Alexandria führen können. Die müssen also zurück rein, die vernichten und reinhauen. Aber dann sagen sie, nee, wir machen mehr als das, das CRM ist böse, wir bringen die zu Fall.
Und das ist ein bisschen dramaturgisch zu einfach gelöst.
Das ist mein Problem.
In der fünften Folge sagt Michonne genau das. Mhm. Also sie verrät den Plan, was sie als nächstes tun. Und im Finale sehen wir genau das, was sie gesagt haben, was sie tun werden.
Und auch ohne, dass viel schief läuft.
Genau, das hat mich so ein bisschen gestört. Das ist wie so ein Heist-Movie, wo am Anfang der Plan erklärt wird und dann läuft alles nach Plan. Wo ist denn da die Spannung?
Ja, also da war ich enttäuscht. Also da muss ich sagen, war ich enttäuscht. Ich habe mir da mehr erhofft, auch von diesem krassen Echelon-Briefing, das immer durch die Show geistert. Das ist im Grunde genommen kein krasses, die sagen, übrigens, Heilung haben wir nicht. Das sagen sie, als wenn die Zuschauer schon danach fragen.
Nee. Halt, also, wenn man ein bisschen aufgepasst hat, auch in World Beyond, dann wusste man halt auch genau, was im Echelon Briefing gesagt wird. Also man wusste, dass das CRM eigentlich so einen Kriegszustand herausfordert, um Macht zu behalten. Da ging es ja eigentlich darum, dass die Civic Republic, die Zivilregierung, eigentlich nach 10 Jahren der Apokalypse das Militär wieder zurück, die Übersicht, die Oversight für das Militär bekommt, und das wollen die natürlich verhindern. Aber wir haben noch ein bisschen mehr erfahren, den Plan, warum sie das verhindern wollen, weil sie einen Vernichtungsschlag einfach durch die ganz USA planen wollen. Die wollen alle großen, erstmal wollen sie halt die Macht komplett über die Civic Republic übernehmen und dann im Auftrag dessen über die USA marschieren und alle Gemeinschaften, die denen gefährlich werden könnten, abmurksen und deren Ressourcen klauen.
Genau. Also und das in 14 Jahren anscheinend die Menschheit im Arsch ist.
Genau, wegen der Ressourcenknappheit, dass da anscheinend nichts mehr über ist nach 14 Jahren.
Ja. Und dann haben wir...
Die haben noch nicht an Kannibalismus gedacht, aber okay. Haben sie nicht mit einberechnet.
Da hat dann Rick sein Gespräch mit Major General Beale. Cool ist der Callback, was ist das Schlimmste, was du je gemacht hast in der Apokalypse? Ich so... Kehle ausbeißen.
Und das war aber auch ein schöner Rick-Moment, in dem er einfach über diesen Tisch gleitet.
Oh, herrlich. Ja, ich fand's auch cool, dass er ihn gekillt hat, aber es war mir zu schnell. Also, ich habe diese Bedrohung halt nicht direkt von Beale gespürt. Klar, diese Organisation steht für das Böse, aber Beale als Figur, als solcher, weißt du?
Da wurde nicht genug aufgebaut zwischen Rick. Es gab dieses eine Gespräch in der ersten Folge zwischen den beiden.
Wo er sagt, ich erkenne, wenn du lügst. Und das ist es. Aber ich habe so... Der hätte ihm noch irgendwas Persönliches antun müssen in dieser Zeit irgendwie. Weißt du, hätte so irgendwie so eine Katharsis kommen sollen.
Das meine ich, da hätten ein paar Folgen noch gefehlt, einfach, um noch irgendwie was zu erklären. Er hätte ihm noch irgendwas nehmen müssen. Sei es auch einfach, er tötet Thorn oder so. Dass sie
oder
ihm noch
er hackt ihm den Arm ab.
Genau, das hatte ich tatsächlich am Anfang auch erwartet. So. Ja. Wenn Rick irgendwie eine Hand verliert, dann durch das CRM, aber.
Ja. Und nee, aber Rick killt ihn noch mit diesem "That's the sword that kills. We don't die, you do." Irgendwie sowas.
We are not dead. You are. Das ist, also ich fand den geil, den Satz.
Es ist gut, ja gut, das ist Classic Rick.
Weil das halt auch nochmal so dran erinnert an seinen berühmten Satz, so we're not the walking dead. Yeah. Nee, we're the walking dead, so. Yeah. Und im Comic sagt er, we're not the walking dead.
Im Comic sagt er beides.
Genau, am Ende sagt er.
Genau, genau, ja.
Den hatten wir halt nie, dafür
doch,
sagt
den
er.
Den Satz hatten wir von Daryl.
Ja, ja, aber nicht von Rick.
Nicht von Rick, nee.
Dafür hat Rick jetzt einen anderen bekommen.
Genau.
We're not dead.
Und,
you are.
Und. The shit we do.
This is the shit we do.
Season 2 Titel. ja, also er kümmert sich um Beale, Michonne um Thorn. Über die wir gar nicht wirklich geredet haben.
Weil sie, ja, sie ist im Prinzip so, so eine Spiegelung von Rick. Das sind beides Personen, die flüchten wollten, die eine geliebte Person irgendwie zurücklassen mussten, aber sie hat halt irgendwie aufgegeben und fügt sich diesem System, was halt Rick aber nicht tut. Und die gehen halt so in verschiedene Richtungen. Aber ich fand die Freundschaft zwischen denen auch eigentlich ganz interessant erzählt
Anfang
am
schon,
Anfang.
Am Anfang schon, ja. Danach war sie mir zu One Beat. Aber am Anfang mochte ich das auch ganz gerne. Am Anfang
sie war ja nur noch misstrauisch danach.
Am Anfang mochte ich diese Dreidynamik auch mit Okafor. Also ja. das fand ich nicht schlecht.
Sobald Michonne da reinkam,
ja,
war es ein Eifersuchtsdrama.
Ja, oder? Sie wollte auch ein bisschen schnackseln.
Nee, ich glaube nicht. Aber trotzdem war sie einfach nur misstrauisch und so sehr eintönig. Und das war sie halt am Ende auch.
Ja. Und ja, dann passiert genau das, die ganze Führungsriege, das Militär wird platt gemacht von Rick.
Warum man halt auch diese ganzen Bomben und das Gas direkt hinter der Veranstaltung mit den ganzen Anführern des CRMs.
Das war ziemlich lahm, muss ich sagen. Also es wird sehr schnell gefixt und dann erfahren wir auch über Radiospruch, dass jetzt tatsächlich die Zivilbevölkerung die Führung übernimmt.
Genau.
Und die Ressourcen auch nutzt, um ein bisschen in der Welt zu helfen.
Menschen dürfen wieder erstmals diese Stadt verlassen.
Genau. Und auch nach Geliebten suchen und ja, ich glaube trotzdem, dass es eine größere Gefahr, also weil Daryl Dixon läuft ja auch noch und Dead City geht's ja auch um Regierungsüberreste, die an die Ressourcen kommen wollen, weswegen Negan ja wieder zum klassischen Negan werden muss und bei Daryl Dixon ist es quasi die französische Version von CRM, ist es.
Die französische Revolution.
Die ziehen sich sogar so an und machen Experimente an Walkern und haben...
Die machen aber bessere Experimente an Walkern.
Ja, yeah, und haben sogar Geschäftsbeziehungen zu Amerika, also wahrscheinlich zum CRM, 100 Pro. Das finde ich interessant, aber alles ging mir alles zu schnell, aber...
Ich kann auch verstehen, wenn man sagt, das wurde wirklich jahrelang, seit Staffel 7 aufgebaut.
Das ist der Night King.
Ja.
Das ist der Nightkick. Das ist
genau das gleiche Problem und dann wird das halt so mit einem Fingerschnipsen innerhalb von ein paar Szenen abgefrühstückt.
Weißt du, ich habe einen Kumpel, als er damals das mit dem Night King gesehen hat, er hat die ganze Zeit gesagt, der kommt zurück. So, das ist es nicht, der kommt zum Finale zurück. Ich so, nein, das war's. Also nein. Und so, oh Gott, der kommt echt nicht zurück.
Und stell dir vor, nachdem der Night King tot ist, kommt einfach ein Radiobeitrag und sagt, und dann passierte das und das und jetzt ist vorbei.
Ja, also das war ja furchtbar. Oder stell dir schlimmer vor, Bran landet auf dem Thron. So, nein. Okay, die Wunden werden nie heilen.
Alle Wunden aufgerissen in diesem Podcast. Du hast Star Wars schon erwähnt, Madame Web erwähnt.
Madame Web ist keine Wunde. Madame Web ist ein geiler Film. Also ich finde den saulustig. Ich finde den sehr lustig. Lustiger als Morbius. Und also Morbius ist schon fast beschissener. Weißenscheiße, aber der ist so lustig. So. Naja.
Wo waren wir? Es ist alles zu schnell am Ende, aber wenigstens haben wir die Szene bekommen, die wir verdient haben.
Das ist Ende. Ja, und das gebe ich der Serie. Das Ende, wenn es wirklich diese Familie Grimes gibt.
Ja.
Also richtig. Wenn Rick noch im Helikopter ein bisschen zittert.
So aufgeregt, das erste Mal seine Kinder nach 8 Jahren, sein eines Kind, überhaupt das erste Mal zu sehen.
Und Judith, das letzte Mal konnte sie ein paar Gugu Gaga-Wörter von sich geben.
Da konnte sie Handabdrücke auf die Veranda machen mit Farbe.
Genau. Okay, was sagst du zur Szene, wenn Judith und RJ anrennen und es die Reunion gibt?
Generell, was diese Serie auch macht, was auch die Folge nochmal macht, sind viele Callbacks zum Anfang der Serie. Und das hier hat auch nochmal so ein Callback zu dieser Szene, wo Rick seine, so Laurie und Carl das erste Mal wieder sieht. Ich glaube, die sind auch immer in eine Wiese gelaufen.
Ja, ja, so ein halb Wiesen, halb Landweg. Ja.
Genau, jetzt haben wir eine ganz Wiese, eine vollständige Wiese. Fand ich, das war plötzlich, in mir ist alles gebrochen, alle Dämme auf einmal gebrochen. Die ganze Folge, er war so, ja, ein bisschen, fand ich ein bisschen spannend, aber dann am Ende, ich habe mich überhaupt nicht mehr kontrollieren können. Das ist halt das, worauf ich gewartet habe. Das ist das The Walking Dead Serienfinale 2.0. Das ist der Moment, der einfach fehlte im The Walking Dead Serienfinale, um mit dieser Gesamtstory irgendwie abschließen zu können, dass Rick irgendwie wieder mit seiner Familie vereint ist. Und das war einfach so ein herzerreißender, toller Moment für mich.
Ja, er ist recht mal überlegt, das Motto seiner letzten Episode in The Walking Dead war I'm looking for my family.
Die Serie begann damit, dass er seine Familie gesucht hat und jetzt am Ende hat er vielleicht auch ein bisschen eine andere Familie, aber er hat eine Familie gefunden.
Ja, und das ist echt wunderschön geschrieben. Und jetzt macht es auch Sinn in Daryl Dixon, weil dazu muss man ja erklären, Daryl Dixon und Dead City muss man ja auch so ein bisschen zeitlich einordnen. Die spielen nach The Ones Who Live.
Daryl Dixon wahrscheinlich so parallel dazu. Der ist ja direkt nach dem Ende von The Walking Dead abgehauen, ja, und dann ein paar Monate später.
Ja und nein, weil in den Flashbacks von Daryl Dixon telefoniert er mit Carol.
Genau,
und
sie sagt ihm, jemand ein paar Monate ist er nicht zurück. Ach so, nee, das ist in der, genau.
Das ist in einem Flashback in Daryl Dixon. In der Gegenwart von Daryl Dixon ist er in Frankreich.
Ja, also ein paar Wochen später.
Ja, okay. Und Dead City wahrscheinlich ein paar Jahre.
Genau, da sehen wir ja Herschel Jr. als Teenager, also das spielt wirklich Jahre später.
Genau, aber das heißt...
Das heißt, das CRM, das neu reformierte CRM, hat seinen Job nicht gemacht, um anderen Communities zu helfen, weil New York ist eine Shitshow.
Ja, und Frankreich ist auch irgendwie CRM-ig. Also da bin ich trotzdem gespannt. Alles in allem, weißt du, jetzt wo ich nochmal mit dir drüber geredet habe, bin ich auch ein bisschen... Ich kann mich besser damit arrangieren mit dem Ende, weil auf emotionaler Ebene und einfach...
Ich kann das voll verstehen, man hat halt so eine Erwartung auch an diesen Plot gehabt, dieses CRM.
Voll.
Das hat die Serie vielleicht nicht ganz wirklich auch versprochen am Anfang. Die haben gesagt, wir sind eine Romance-Serie mit Rick und Michonne und auf Charakterebene war das super.
Ja, war es auch. Also deswegen, auch in allen negativeren Reviews, die ich habe das Ding nie als Katastrophe oder Vollkatastrophe oder gar Scheiße bezeichnet. Ist es nicht. Es ist zum Schluss aber ein bisschen enttäuschend, muss ich einfach sagen. Ich wollte ein bisschen mehr und ich glaube, 2, 3 Episoden mehr hätten der Nummer echt nicht geschadet. Ich glaube, dann wäre man auf allen Ebenen happy gewesen. Ist ja so ein bisschen wie bei Lost. Ich mag ja das Lost-Finale. Ich bin einer der wenigen, die das echt mögen. Und das ist auf Charakterebene halt so komplett verfüllend und happy.
Es hat halt alles nicht mehr so reingepasst. Da Nigel Rira hat auch in einem Interview gesagt, sie hätten gerne halt auch noch so eine Reunion mit den Leuten in Alexandria gezeigt. Da sind ja viele Charaktere, die auch nicht mehr zu sehen waren seit dem Serienende. Hat sie gesagt, das hat halt irgendwie einfach nicht hingehauen, zeitlich oder weil dann hätten wir auch zwei Folgen mehr gebraucht, sagt sie, um das überhaupt, damit das wirklich gewürdigt ist, dieser Moment, auf den hinausgebaut, hingearbeitet werden muss.
Ja, ich hoffe aber, dass das nicht das letzte Mal ist, weil das können wir jetzt nochmal abschließend machen. Glaubst du, dass wir Rick und Michonne das letzte Mal gesehen haben?
Also ich denke mal, so als Cameo-Auftritte kommen sie vielleicht nochmal zurück, zumindest so zum Ende der Daryl-Serie, die muss einfach damit enden, dass Rick und sein Brother, dass die wieder vereint werden. Damit muss es einfach enden. Ich denke, das ist auch die Triebfeder jetzt für den Rest der Daryl-Serie, wenn jetzt Carol nach Frankreich reist, um ihm zu erzählen, hey, ich habe am Telefon gesagt, Rick ist zurück, wo bleibst du? Komm mal wieder mit nach Hause. Aber als Charaktere sind sie eigentlich jetzt abgeschlossen.
Glaube ich auch. Aber ich würde es trotzdem doof finden, wenn sie dieses Walking Dead-Universum ja irgendwo hinführen.
Irgendwo muss es doch mal hinführen.
Irgendwo muss es ja enden. Dann will ich sie im letzten Bild auch drin haben. Weißt du?
Und es sei denn, sie denken sich jetzt wirklich eine Geschichte aus und sagen, wir wollen in einer anderen Abhandlung dieses Comic-Ende noch umsetzen.
Nee. Das würde ohne jetzt zu sehr die Comics zu spoilern, das würde das Happy End zu sehr kaputt machen von The Ones Who
Live. Das ist halt die Serie The Walking Dead nicht mehr, weil die Serie ist sehr auf Hoffnung setzt sie.
Ja.
Am Ende von The Walking Dead, am Ende von The Ones Who Live ist immer sehr dieser Hoffnungsschimmer.
Ja, aber in den Comics auch, aber auf eine andere Anweise abgesehen davon, müsste man dann auch viel recyceln wieder vom Commonwealth und es wäre doof. So.
Ich meine, Major General Beale hatte einen Sohn. Und der könnte Rache üben wollen.
Ja, aber ich will schon.
Ja.
So.
Ich möchte auch nicht, dass er stirbt.
Nee.
Auf gar keinen Fall.
Und ich will so eine richtige Reunion haben mit den Figuren, die jetzt diese Spin-offs zusammen haben.
Ja.
Also ich will tatsächlich am besten eine Szene haben, wo Rick, Michonne, Maggie, Negan, Carol und Daryl in einem Frame sind.
Aber das ist halt eine Szene. Was erzählst du in Rom? Du brauchst ja irgendwie noch eine Geschichte, eine Fallhöhe, um das erzählen zu können.
Nee, ich meine nur das Ende.
Ja.
Also diese Geschichten müssen auserzählt werden, aber irgendwie müssen die nach Hause kommen. Und wenn es dann irgendwie eine Szene gibt, was weiß ich, ey, vielleicht geht Rick mit Negan Bier trinken und die verzeihen sich. Ja, was weiß ich? Weil Michonne muss ich mir auch ein bisschen sagen, du, Negan ist jetzt nicht mehr so ganz scheiße. Der hat sogar mal
Das hat sie ihm vielleicht schon längst jetzt erzählt.
Ja, yeah. Also da bin ich gespannt.
Das hat sie ihm beim Schnackseln erzählt. Ach, übrigens, habe ich dir schon von Negan erzählt.
Du erwähnst Negan beim Schnackseln. So. Ja. Aber ja, deswegen, wir dürfen gespannt sein. Ich warte drauf, was jetzt so noch mit Daryl Dixon passiert. Und
The Book of Carol.
The Book of Carol ist ein blöder Name. Also ich kann das nicht sagen, ohne an The Book of Boba Fett zu denken, was nicht gerade die beste Star Wars Serie aller Zeiten war.
Ja, ich verstehe auch nicht. Also ich würde das als inoffiziellen Titel einfach ansehen. Man kann eine Staffel nicht nennen. The Walking Dead, Daryl Dixon, The Book of Carol.
Das ist echt bescheuert.
Nein.
Ich glaube, die dachten damals, als sie den Namen konzipiert haben, dass The Book of Boba Fett besser ankommt, als es angekommen ist. Ich glaube wirklich, das war die Denke so ein bisschen dahinter.
Die wissen ja nicht, was sie machen sollen, dass es jetzt eine Daryl und Carol Serie ist, was es ja ursprünglich mal war in der Idee.
Ja, aber ich bin trotzdem froh, wieder Melissa McBride und Norman Reedus vereint zu sehen, weil die beiden sind einfach super zusammen. Generell, die haben schon das ganz gut hingekriegt, dass diese Dynamiken, die funktionieren müssen, so gut funktionieren, wie sie tun. Wir haben ja jetzt trotzdem 3 Zweierpaare. So, also nicht zwingend Paare im romantischen Sinne. Rick und Michonne sind's. Aber Maggie und Negan haben eine super Dynamik hier. Lauren Cohen und Jeffrey Dean Morgan. Und auch Reedus und Melissa McBride als Carol und Daryl Dixon sind.
Ich fürchte, dass die beiden zusammenkommen. Das ist meine große Befürchtung.
Daryl und Carol?
Ja.
Sehe ich nicht.
Du hast ja den Radar. Wenn du es nicht siehst, dann passiert es nicht.
Ich habe es eine Zeit lang gesehen, weil Carol wollte auf jeden Fall mal. Es gibt nämlich einen Gag in einer ganz frühen, noch im Knast, da bringt sie einen Sexwitz. So, also
das
so,
ist ja schon ewig her.
Ja, aber da bringt sie so einen leichten Sexwitz und er weiß doch gar nicht, wie er damit umgehen soll und macht und lacht kurz und geht weiter. Ich habe voll was zwischen Daryl und Connie gesehen. Voll. Ja. Da war aber auch so richtig. Das war keine Freundschaft. Da war ein bisschen was. Die waren beide zu blöd, um drauf einzugehen, aber da war was. So. Bei Carol und Daryl, finde ich, ist der Zug gerade ein bisschen abgefahren. Es sei denn, die schreiben das jetzt anders und da passiert nochmal was.
Ich hoffe nicht.
Ich hoffe auch nicht. Carol hatte auch ein bisschen was Muttermäßiges für ihn, finde ich.
Große Schwester.
Nee, anfangs war das sogar muttermäßig.
Nachdem sie Sophia verloren hat?
Ja, nee, aber sie hat ihn auch ein bisschen immer behandelt wie eine Mame, so ein bisschen. Weißt du, wie siehst du denn aus? So, willst du dich nicht auch mal duschen?
Hat er nicht gemacht.
Er war halt das bockige Kind.
Der hat in seinem Spin-off jetzt das erste Mal alleine gebadet.
Ja, krass. Und ja, der muss echt stinken, der Typ. Aber ja, Mork von Ork, das ist auch cool, dass das vorkam.
Nano.
Ich glaube, damit sind wir durch, Max.
Ja, möchtest du nochmal sagen, wie die Serie jetzt hieß, über die wir gesprochen haben?
Sehr gerne. Danke, dass du fragst. The One to Live. Dann bedanke ich mich bei dir. Es ist wundervoll, dass du hier warst. Wo findet man dich denn überall?
Natürlich auf Moviepilot. Ich bin Moviepilot-Redakteur und schreibe ganz viele Artikel, meistens über Serien, viel über The Walking Dead. Und natürlich könnt ihr auch im Streamgestöber reinhören, unserem Moviepilot-Podcast. Da ist die ganze Redaktion mit vertreten. Wir wechseln immer so ein bisschen durch, reden ganz viel über Serien und Filme aus dem Streaming-Kosmos, meistens über Serien. Ihr ja meistens hier eher über Filme.
Wir reden
ab und
über,
zu auch Serien.
Nee, wir reden hier über beides tatsächlich.
Okay.
Also, aber wir machen auch ein bisschen Tag-Team-mäßig. Also, was ich meine ist, wenn Marco sowas wie The Ones to Live nicht guckt, dann suche ich mir dementsprechend jemanden, der es tut. Und Marco spricht mit irgendjemand anderem demnächst über Invincible. Weil das habe ich nicht geguckt.
Habe ich gestern das Finale geguckt?
Ich habe es nicht geguckt. Ich war ja nicht so begeistert.
Ist doch auch Robert Kirkman.
Ja, ich war von der ersten Season nicht so begeistert, muss ich sagen. Ich war mir als großer Comic-Fan, war mir das zu sehr zusammengeborgt von anderen Sachen, die ich mehr mag.
So. Ist halt das Ding, den Comic gab es aber vorher, bevor es die Sachen gab, die du mehr magst. Es gab es vor dem MCU, vor den ganzen Multiverse-Stories, gab es
Nee, aber Watchmen?
Ja, das stimmt.
Fand ich
ja.
Sehr, ja. Und auch ein bisschen The Boys und naja.
The Boys war viel später. Also
ja, aber The Boys,
Invincible ist fast 20 Jahre alt.
The Boys finde ich übrigens super. The Boys finde ich ganz toll super.
Kommt bald die vierte Staffel.
Oh ja, da freue ich mich. Vielleicht nehmen wir dich da in einen Podcast rein, wenn du Bock hast.
Mal gucken.
Da hätte ich Bock drauf. Ja. Dann danke ich dir. Es ist wundervoll, dass du da gewesen bist. Marco, wenn du zuhörst, ich hoffe, du bist stolz auf den Podcast. Ich glaube, ich habe das strukturierter gemacht als sonst, oder?
Ja,
oder?
War sehr schön strukturiert, überhaupt nicht abgeschwiffen.
Überhaupt nicht, ich weiß gar nicht, wie das geht. Marco sagt an der Stelle immer wieder, bewertet uns gerne, wenn es denn positiv ist, wenn nicht, dann ist jetzt die Zeit zum Schweigen. So, ich finde es wundervoll, wie viele uns auch immer wieder schreiben, dass sie den Podcast feiern und so gerne bei uns zuhören, wenn wir ein bisschen abnerden oder Kulturen. Und heute habe ich, wer war von uns beiden heute der Nerd, wer war die Kultur?
Oder wer war das Und?
Ich war das Und. Du warst Nerd und Kultur in einer Person.
Wenn es um Rishon geht, dann bin ich Nerd.
Dann absolut. Ja, haben wir ein gutes Schlusswort? Weil normalerweise machen wir irgendein noch thematisches Schlusswort.
Ich sage, we're not dead, you are.
Ja. Yeah. Ja, Marco.
This is the shit we do.
This is the shit we do.